ARD.
Katharina, was muss ein Sommerbuch gerade für dich haben?
Keine allzu schwierige, komplexe Geschichte. Ich mag es im Sommer besonders gerne leicht. Also wenn du jetzt darüber redest, was ich so gerne am Strand lese zum Beispiel oder auf dem Balkon.
Ja, angesichts der Weltlage, ich lese ja sonst im Sommer alles, auch alles, was liegen geblieben ist. Aber ich brauche eher was mit Blumen auf dem Cover. Also wirklich eher eindimensional, eher eskapistisch. Also mir reicht schon ein freundliches, lebensbejahendes Cover.
Ja, total. Und die Bücher, die wir lesen, sind ja oft vorgegeben. Und dann genieße ich das für die Ferien, dass ich einfach auf meinen Bücherstapel gucke und wild, genau wie du sagst, nach Cover vielleicht noch so zwei Wörter auf dem Klappentext, die mich ansprechen. Und dann räume ich das aber auch so einigermaßen immer im letzten Moment. So, was nehme ich noch für Bücher mit und räume die dann in so eine Kiste und bin dann manchmal selber ein bisschen überrascht, wenn ich die am Urlaubsort auspacke. Da dachte ich so, hey, warum habe ich das hier nochmal mitgenommen?
Also Urlaub in besonderer Weise Lust lesen.
Ja. Absolut.
Und das machen wir heute auch.
Eat, Read, Sleep, euer Bücherpodcast, lässt euch natürlich im Sommer nicht im Stich. Im Gegenteil, wir wissen ja, dass jetzt erhöhter Buchtippbedarf besteht und deswegen machen wir keine Pause. Im Gegenteil, wir haben euch im Juli sogar wöchentlich mit ein paar Sonderfolgen versorgt. Aber wir haben auch mal irgendwann Urlaub und deswegen haben wir diese extra lange Folge vorproduziert und euch dafür auch etwas aus der Ferne mitgebracht. Wir sind Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser und wir sind Kulturredakteure beim NDR und wir feiern das Lesen. Wir wollen eben nicht abgehoben über Bücher sprechen oder so, sondern sinnlich und lustvoll und auch ein bisschen verspielt. Das ist unsere Mission hier im Studio und eben auch unterwegs auf der Bühne.
Ja, aus der Ferne habe ich gerade gesagt, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es war gar nicht so fern. Wir waren vor ein paar Wochen ja unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern, genauer gesagt in Greifswald, in Neubrandenburg und in Rostock. Und die Bücher, die wir da vorgestellt haben, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Es kamen schon besorgte Mails. Wissen wir denn auch irgendwann, was ihr da vorgestellt habt? Kriegen wir die Buchtipps auch? Ja, na klar.
Jetzt ist der Zeitpunkt da. Aber jetzt machen wir es uns erstmal hier im Studio gemütlich.
Die literarische Vorspeise.
Ja, wir wollen uns erstmal ein kleines bisschen in Wiener Kaffeehausstimmung bringen. So Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Welche Musik würdest du sagen, passt dazu?
So Salonmusik oder natürlich, also Wien-Walzer halt. Also so ein kleiner Salonmusikwalzer im Hintergrund.
Also sowas vielleicht?
Ja, so ein bisschen Tassengeklirr. Wo haben wir das mal?
Ja, man sieht die Leute vor sich sitzen. Also die Musik passt schon mal. Kaffee haben wir auch.
Kaffee habe ich mitgebracht aus der Kanteng, aus der Kantine.
Frisch aufgewärmt in der Mikrowelle. Ist nicht ganz das Feeling, was wir hier haben wollen. Aber vielleicht erreichen wir es mit meiner mitgebrachten literarischen Vorspeise. Bitte schön, Daniel.
Also das sieht auf den ersten Blick aus wie ein Schokokuchen. Aber dann hat es so eine... Dann glitzert das so. So feierlich. Es muss eine Sachertorte sein.
Es ist eine Sachertorte.
Eine selbstgemachte Sachertorte.
Eine selbstgemachte
Sachertorte. Ist ja verrückt. Das ist gar nicht so leicht, ne?
Dazu später vielleicht mehr. Aber erstmal haben wir alles, was wir brauchen, um in das erste Buch dieser Folge...
Darf ich jetzt schon?
Ja, du darfst schon. Um in das erste Buch der Folge reinzufallen. Kaffeegrößenwahn von Dirk Liesemer.
Sehr schöne, weiche Sachertorten-Konsistenz. Und was ist das nochmal für eine Marmelade da in der Mitte?
Aprikose.
Aprikose. Lecker.
Wir haben auch mal gerade probiert.
Schokoladig, edel, wienerisch. Schön.
Ich bin froh, dass du das sagst. Also, Kaffeegrößenwahn von Dirk Liesemer. Halb Sachbuch, halb Roman. Da reisen wir in die Zeit 1890 bis 1915, so Belle Epoque, als sich die Intellektuellen in Kaffeehäusern trafen und diskutierten und die Welt neu erfinden wollten. Aufgehängt ist das Ganze an drei Cafés vor allem, die alle den Beinamen Kaffeegrößenwahn haben. Café Stefanie in München, Café des Westens in Berlin und Café Grienstaidel in Wien eben. Und da wurde natürlich Sachertorte gegessen. Und da trafen sich dann Frank Wedekind, Paul Klee, Ernst Toller in München, Max Liebermann, Else Lasker-Schüler, Alfred Kerr, in Berlin, Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, Stefan George in Wien. Und alle redeten über Politik, über ihre Kunst und über andere. Also auch sehr viel Klatsch und Tratsch dabei. Und einer, der da auch gerne verkehrte im Café Greensteidl in Wien war Felix Salten, guter alter Bekannter von Daniel.
Bambi! Das Buch hatten wir ja vorgestellt in unserem Eat, Read, Sleep Spin-Off mit dem NDR Elbphilharmonieorchester, Klang der Bücher. Felix Salten hat Bambi geschrieben, ein riesengroßer Welterfolg und ein wirklich ganz schönes Buch. Ich habe das wirklich mit Freude und Entzücken gelesen, eine ganz tolle Geschichte. Alle kennen den Film, aber das Buch ist nochmal intensiver und nochmal spannender, nicht nur für Kinder und auch für Erwachsene. Und dann habe ich bei der Recherche über Felix Salten auch erfahren, dass er noch für einen anderen großen Klassiker der Weltliteratur möglicherweise verantwortlich ist.
Und zwar für den Porno-Klassiker, allein das Wort schon, dafür lohnt sich die ganze Folge. Josephine von Mutzenbach soll angeblich Felix Salten geschrieben haben.
Ich meine, es ist Josephine Mutzenbacher.
Ah,
ich kenne mich nicht mit Porno so aus, aber wir recherchieren nochmal. Das lassen wir aber drin.
Das lassen wir nicht drin.
Doch, das ist doch witzig, wenn man sagt, wir kennen uns mit Porno halt nicht so aus.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ich dachte, vielleicht ist das, was man wissen muss. Jan würde das wissen. Also eine kurze Recherche hat ergeben. Das heißt, Josephine Mutzenbacher, wie komme ich denn auch von? Ich habe sie direkt mal geadelt. Auch schön.
Schön,
also der,
schön Wien, genau.
Ich sag's nochmal, weil es so schön ist. Also der Porno-Klassiker Josephine Mutzenbacher soll angeblich auch aus der Feder von Felix Salten stammen.
Genau, also es gibt keine Beweise und er hat es immer abgestritten. Er musste als Jude vor den Nazis aus Wien fliehen und ging dann in die Schweiz und hat alle seine Manuskripte verbrannt kurz vorher. Und deshalb gibt es keinen Beweis. Aber irgendwann, als sich herausstellte, dass man mit Josephine Mutzenbacher sehr viel Geld machen konnte, haben seine Erben gesagt, doch, das war unser Ahn, der hat dieses Buch geschrieben. Aber das Gericht hat das nicht anerkannt und hat gesagt, nein, nein, ist es nicht. Also es bleibt umstritten. Übrigens Exil in der Schweiz, dort hat er Thomas Mann kennengelernt.
Felix Salten.
Felix Salten. Und die Legende sagt, dass Thomas Mann Bambi mit nach Hollywood genommen hat. Und Walt Disney gesagt hat, ich habe hier einen Stoff für einen Film für dich. Und voilà. Bambi wurde ein Welterfolg.
Dazu vielleicht mehr in unserer Thomas-Mann-Folge im September. Jetzt aber erstmal zurück nach Wien, nach München, nach Berlin. Dorthin reist man, wie gesagt, in diesem Buch Kaffee Größenwahn. Es liest sich ein bisschen wie die Gala für Intellektuelle.
So ist es aber auch. Ja, ja, genau.
Aber das Tolle ist einfach, man erfährt in diesem Buch mehr über diese Zeit als in jedem Literaturseminar an der Uni. So weit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen.
Man erfährt auch ganz viel über Kaffee einfach. Wie viele verschiedene Kaffeesorten es da gibt. Dagegen ist Starbucks heute Kindergarten.
Ja, Starbucks kann einpacken im Gegensatz zu Wien. Zumindest damals. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Aber in dem Buch heißt es, es ist nicht leicht in Wien einen Kaffee richtig zu bestellen, ohne sich vor dem Marqueur, das ist der Kellner in dem Café da, zu blamieren. Niemand sollte schlicht nach einem kleinen oder großen Kaffee mit mehr oder weniger viel Milch fragen. Es gibt schwarze, braune, Mokka, Doppelmokka, kurze, verlängerte und natürlich türkischen Kaffee. Sie alle werden in fantasievollen Kreationen serviert. Wem nach einem Mokka mit üppig Schlagsahne und Puderzucker ist, der sollte einen Einspänner oder gleich einen doppelten Einspänner ordern. Ein verlängerter Mokka mit Milch, Schlagsahne und Schokostreuseln heißt Franziskaner. Und so geht das noch anderthalb Seiten weiter in dem Buch.
Also eine kleine große Kaffeekunde.
Wahnsinn, aber ich habe das total gerne gelesen.
Was ich total spannend finde, man kennt ja diese Namen, Arthur Schnitzler und Else Lasker Schüler und Gottfried Benn und so. Die kennt man ja alle isoliert. Aber wie dicht die zusammenhockten, wie die sich geliebt, wie die sich gehasst haben, wie sie sich auch geprügelt haben, wie sie übereinander gelästert haben. Das ist eine, wie gesagt, das ist wie die Gala für Intellektuelle. Es ist wirklich ein lebenstrotzendes, literarisches Biotop. Es macht unheimlich Spaß, in diesem Buch zu lesen und ein bisschen in diese Zeit einzutauchen.
Absolut. Und am allerbesten geht es mit Sachertorte. Und weil du mich vorhin gefragt hast, ob das schwierig ist zu backen. Es war ehrlich gesagt ein kleiner Backgau gestern Abend. Erst hat das Eiertrennen nicht funktioniert.
Obwohl, das ist doch Basics.
Ja, aber manchmal gerät halt dann Eigelb in das. Und ich bin ja immer so ungeduldig. Eigentlich soll man immer erst ein Eiweiß über einem Glas trennen. Mhm. Das Eiweiß in das Glas, das Eigelb, wo immer es hin soll. Und dann das Eiweiß in die Schüssel gießen. Damit, falls es schief geht, nicht gleich alles in der Schüssel verdorben ist.
Hatte ich und diesen Vorgang nicht, hast du dir gespart.
Und dann habe ich es dann nochmal angefangen und dann habe ich es so gemacht.
Hast du sehr viel kontaminierte Eiweiß.
Richtig. Und dann hatte ich also einen tollen Eischnee. Den habe ich dann vergessen, zu dem Teig dazuzufügen. Dachte ich, der Teig war schon in der Form. Ich dachte, das ist aber so ein bisschen hart und wenig geschmeidig, aber gut. Und dann sehe ich so, ah, das ist ja noch der ganze Bottich mit dem Eischnee. Musste ich alles aus der Form wieder rausholen, neu verrühren. Und dann die Glasur. Die Glasur war das Schlimmste. Das hat einfach gar nicht geklappt. In dem Rezept stand, Achtung bei der Glasur, also da muss man halt so Wasser mit Zucker vermischen und dann Kuvertüre da reinrühren. Auf jeden Fall stand dann dabei, Achtung, zieht sehr schnell an. Und ich schon total hektisch, also wird schnell fest. Alles schon vorbereitet, sodass ich sofort die Glasur auf dem Kuchen verteilen konnte. Und dann zog es halt gar nicht an.
Es also blieb total flüssig.
Oh. Und ich hatte inzwischen, meine ganze Küche war voller Schokolade, weil ich immer versucht habe, das so rüber zu gießen. Und dann ging es nicht. Und meine Hände, das klebte ohne Ende. 1000 Werkzeuge habe ich benutzt, alles voller Schokolade. Also es war Horror, Daniel.
Aber jetzt ist es ja trotzdem eine perfekte Sachertorte geworden, die man so ohne großes Aufhebens im Kaffee Größenwahn servieren könnte.
Das ist sehr schön, dass du das sagst, vor allen Dingen nach dieser stundenlangen Anstrengung gestern. Allerdings glaube ich, dass wir das Rezept diesmal nicht in die Shownotes packen können, wie sonst immer gerne.
Das würde zu eklarhaften Zuständen in euren
Küchen
führen.
Ich kann es einfach nicht weiterempfehlen.
Wir
können es nicht verantworten. Ich würde sagen, wer auch immer von euch ein todsicheres Sachertorte-Rezept hat, inklusive Glasur, bitte mailen. Ich würde das vielleicht nochmal ausprobieren und das Rezept dann in den Shownotes nachtragen.
Aber die Glasur ist super geworden. Wie hast du das gemacht? Da kann man sich ja fast drin spiegeln.
Ich habe es dann irgendwann in den Kühlschrank gestellt, dann wurde es ein bisschen fester. Ich habe aber auch noch zu Hause ungefähr einen halben Liter Glasur übrig, der eigentlich da oben vermutlich hätte drauf sein sollen, der aber nicht hielt. So, also, keine Ahnung. Es war, ach Gott, schon gleich direkt echauffiert am Anfang.
Torte und Buch und ein Küchendrama 3-in-1, das gibt's nur bei Eat Reads Sleep. Kaffee Größenwahn von Dirk Liesemer hat 469 Seiten, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen und kostet 25 Euro.
Ja, und bei unserer kleinen Tour durch Mecklenburg-Vorpommern übrigens, da hatten wir ja keinen selbstgebackenen Kuchen dabei. In Rostock hatten wir eine sehr gute Sachertorte vom Bäcker. In Neubrandenburg hatten wir so einen Ersatz mit Zitrone, weil wir keine Sachertorte auftreiben konnten. Allerdings muss man sagen, dass Neubrandenburg auch sehr weit weg ist von Wien.
Und in Greifswald hatten wir einen ganz anderen Kuchen. Da haben wir nämlich nochmal erinnert an Helga Schubert, nämlich an die Geschichte vom Aufstehen. Und in der ersten Geschichte, da geht es um ihre Kindheitserinnerungen an in den Sommerferien. Am ersten Tag der Sommerferien, da gab es immer Streuselkuchen, nämlich im Garten ihrer Großmutter unter einem großen Apfelbaum. Und wir haben eine literarische Reise in Greifswald, also wir haben eine Bücherreise, Büchertourismus gestartet. Wir waren nämlich auf der Suche nach diesem Apfelbaum von Helga Schuberts Großmutter.
Ja, nach diesem Haus. Und es steht ja sogar der Name der Straße in dem Buch drin, Apfelweg, genau. Leider ohne Hausnummer. Aber wir sind dann als erstes mal in den Apfelweg gefahren. Es war auch eine gute Zeit, die Apfelbäume blühten. Mhm. Es war herrliches Wetter. Aber wir konnten natürlich nicht heraus, wir haben schon noch ein paar Passanten gefragt, aber wir konnten nicht herausfinden, welches Haus es war, in dem Helga Schuberts Großmutter gewohnt hat.
Aber wir haben die gleiche Luft geatmet.
Wir haben die gleiche Luft geatmet und wir haben ein Haus gefunden, das so aussah, wie wir es uns vorgestellt haben. Und da stand auch so ein schöner Apfelbaum im Garten und da haben wir direkt mal ein Foto gemacht und reden uns jetzt einfach ein, dass es das richtige Haus war. Wer auch immer da lebt.
Hier könnte es gewesen sein. Und unsere Show am Abend im Greifswald fand in der Straße statt, das heißt so wegen der Stralsunder Straße in Greifswald, also das Stralsunder Straße Zentrum, alternatives Kulturzentrum am Rande der Altstadt. Und das war so ein richtig schöner historischer Saal mit Stuck und so. Und genau von diesem Abend haben wir euch die Highlights heute mitgebracht.
Ja, wir springen also immer mal nach Greifswald in die Straße. Ihr kennt das ja schon. Mit Eat, Read, Sleep durch Raum und Zeitreisen nur mit einem Swoosh. Und wenn ihr den hört, seid ihr direkt mit uns auf der Bühne in Greifswald.
Auf unserer Reise durch Mecklenburg-Vorpommern hatten wir natürlich auch einen Bestseller dabei, den wir allerdings nicht auslosen konnten, sondern aussuchen mussten. Und wir haben uns für einen Roman entschieden, der, das war damals schon klar, lange auf der Bestsellerliste stehen würde und der irgendwie auch sehr gut in eine Sommerfolge passt.
Die Bestseller-Challenge.
Das Leben fing im Sommer an von Christoph Kramer. Dachten wir, das steht im August ja auch noch ganz gut. Wie sich dann herausstellte, spielt es sogar in großen Teilen im August. Das wussten wir natürlich nicht. Christoph Kramer ist der Autor. Und ja, das ist dieser Christoph Kramer, der Fußballspieler war. Ich habe mich inzwischen informiert, er spielt gar nicht mehr Fußball. Aber er hat Fußball gespielt hier in der Nationalmannschaft und auch den Titel geholt im Jahr 2010?
Nein, ich will 14, 14 sagen.
14, genau.
Steht wie ist also die Fußballkompetenz hier in Greifswald ist aber auch nicht so gut. Wann ist Deutschland Fußballweltmeister geworden? 14, ja, okay.
Ich muss sagen, es war selten so einfach, die Handlung eines Buches zusammenzufassen, wie bei diesem hier. Es spielt im Sommer 2006. Chris, also Christoph Kramer, also er schreibt im Grunde in der Ich-Form mit seinem Klarnamen, also er wird Chris genannt, aber es fällt auch der Name Christoph Kramer, ist 15, wohnt in einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen, will Fußballprofi werden. Das läuft so lala, also läuft noch nicht so richtig gut, aber es läuft einigermaßen. Allerdings ist es für ihn im Moment gerade sehr viel wichtiger, ein anderes Thema, und zwar Mädchen. Er ist total verliebt in Debbie. Zitat, ein Mädchen, das wusste, was es wollte, und Hello Kitty Tangas trug, die manchmal über dem Bund ihrer Hose aufblitzten. Das ist also Debbie. Er ist sehr verliebt in Debbie und versucht, so cool zu sein, dass er bei Debbie landen kann. Chris ist 15, hat auch so Pickel und leidet darunter und weiß auch gar nicht, wie man sich richtig benimmt in Gegenwart von Mädchen. Zum Glück hat er einen guten Freund Johnny, das ist ein cooler. Der erzählt ihm ein bisschen, wie er es machen soll. Und er schafft es dann tatsächlich, dass Debbie mit ihm redet bei der Dorfdisco. Und sie küssen sich sogar fast, aber nur fast. Am nächsten Tag haben sie aber ein Date im Kino und dann dauert es nochmal quälende 9 Seiten lang, bis sie sich endlich küssen. Dann ist Chris sehr im Glück, Debbie hat ihn geküsst, nun scheint ja alles gut zu sein, aber am nächsten Abend küsst Debbie einen anderen Typen. Chris ist verzweifelt, klaut mit seinem Freund Johnny ein Auto, dann fahren die beiden nach Düsseldorf in einen Club, wo sie irgendwie eine Frau aufreißen wollen, was aber auch nicht so richtig klappt, weil Chris einfach viel zu schüchtern ist. Er sieht dann allerdings die Barfrau Selina. Die sieht aus wie Marissa Cooper aus OC, California. Die kannte ich nicht, habe ich erstmal gegoogelt. Ist irgendwie blond. Und dann ist er schockverliebt in diese Barfrau. Zitat, na, was willst du trinken? Guckten mich die wunderschönen großen und runden Marissa-Augen an. Ich könnte jetzt die Pointe verraten.
Nein.
Ja, aber ich meine, es weiß ja. Also alle Leute, die Christoph Kramer kennen, wissen ja.
Hier kennt doch niemand Christoph Kramer erkennen, weil wir mussten aus den Leuten rausprügeln, wann Deutschland Weltmeister wurde.
Also okay, dann sage ich nicht, was mit den großen und runden Marissa-Augen passiert später in Christoph Kramers Leben. Sage ich einfach mal nicht. So, ja, dann endet meine Plotbeschreibung an dieser Stelle.
Ja.
Ich habe es ein bisschen ausgeschmückt. Es war
ja
eigentlich nicht ganz so spannend.
Es war sexier als der Roman. Es ist wahnsinnig öde. Es ist wahnsinnig flach. 100 Seiten lang Debbie hier und Debbie da. Wann passiert denn mal was? Also was Richtiges. Irgendwann muss doch mal was passieren. Das las ich wie so ein Bravo-Fortsetzungsroman.
Nee, schlechter.
Ohne den Spice von Dr. Sommer. Also ihr müsst euch das mal...
Dr. Sommer und hat aber nicht im Bravo-Fortsetzungsroman mitgemacht.
Nee, eben. Also ohne den Spice davon. Ja, also wirklich, es war nur so belanglos. Ich, also Zitat, ich, Christoph Kramer, hatte die Handynummer des schönsten Mädchens der Schule bekommen. Ich war unbesiegbar. Das ist wirklich, also wirklich das ganze Buch Pathos vom Grabbeltisch. Es ist wirklich keine, das nicht, wirklich, wirklich, nicht ein origineller Gedanke. Man denkt, jetzt kommt irgendwas. Jetzt passiert die Geschichte. Nein, sie passiert nichts. Kein echter Abgrund, ein nicht enden wollendes Fußballer-Interview nach dem Spiel. Lauter Plattitüden. Ich habe mich wirklich geärgert.
Aber, ich sag gleich was. Wirklich.
Und dann, wie du sagst, da werden dann so popkulturelle Sachen eingestreut. Irgendwelche Songtexte von Bands. Um dem Ganzen so eine Ahnung von einem Lebensgefühl zu geben. Aber es bleibt so, ja, Alphaville wird da stundenlang zitiert.
Ja, allerdings.
Forever Young. Nie war dieses Lied passender als jetzt. Leute, und in diesen Plattitüden, auf dieser Ebene, geht es die ganze Zeit. 12 Seiten habe ich gezählt für einen Kuss im Kino. Also
ja, ich habe 9 gezählt. Ja, zwischen 9 und 12.
Und wir kommen,
es bahnt sich sehr lange an.
Und wir kommen von 19 Seiten Sex in einem Drachenroman. Also das heißt, wir kommen auch schon von einer anderen Ebene sozusagen.
Und auch von mehreren seitenlangen Sexszenen in Icebreaker.
Und dass das auch vom Feuilleton, von ernsthaften Feuilleton-Journalisten als Coming-of-Age-Roman
betitelt
wird.
Jetzt muss ich aber auch was sagen.
Ja.
Es wird erschütternderweise von Rezensenten verglichen mit Chick. Und ich bin ja nicht der größte Fan von Chick, aber da musste ich doch schlucken. Und jetzt sage ich mal was zum Literaturbetrieb. Es ist ja so, Wenn so ein berühmter Fußballer ein Buch schreibt, dann möchten natürlich viele Leute denken sich, den wollen wir für unsere Zeitung im Interview haben. Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt, ihn in den Podcast einzuladen, aber wir haben gesagt, wir lesen erst das Buch. So, er ist bestimmt ein super netter Typ. Wirklich, der ist bestimmt super nett. Wahnsinnig nett. Aber denn manche Reflexhandlungen von Journalisten funktionieren so, prominent möchten wir einladen, macht sich gut in unserer Zeitung, in unserem Radio, whatever, dann wird er eingeladen, dann wird das Buch gelesen, dann denken solche Rezensenten wahrscheinlich nicht, das ist so ähnlich wie Chick, sondern die denken wahrscheinlich auch, mein Gott, welche Ödnis, aber nun ist er ja eingeladen. Dann wird er interviewt und im Rahmen dieses Interviews wird das Buch so anrezensiert. Und da schreibt man natürlich nicht, dieser nette Mensch, der hier im Interview war, dem wir lauter Fragen gestellt haben, hat ein schlimmes Buch geschrieben, sondern dann schreibt man halt sowas wie, so ein Roadtrip, so ähnlich wie Chick. So kommt das zustande. Und die Leute lesen, das ist so wie Chick, cool. Und das ist schlimm eigentlich.
Ja, das ist interessant. Schaut mal bei Google mal rein. Es gibt sehr auffallend viele Interviews mit Christoph Kammer und wenige Rezensionen. Ja, und das ist wirklich, in der Zeit, in der FAZ war das. Und da fragt man sich schon, wie kann das passieren? Das ist wirklich ein netter Mann, aber wozu dieses Buch? Das fragt man sich
wirklich. Das liest sich wie ein Neverending Schulaufsatz, finde ich. Also wirklich so Aussagesatz an Aussagesatz. Und was ich interessant fand, ich habe hier im Klappentext gelesen, da stand Sommer 2006, es ist WM in Deutschland, bla bla bla. Und offensichtlich interessiere ich mich nicht besonders für Fußball. Aber ich dachte, wenn dieser Typ, der diese WM 2006 in Deutschland spielte, als 15-Jähriger selbst miterlebt hat und jetzt dann Fußballprofi geworden ist und nochmal so rückblickend erzählt, wie er diese WM erlebt hat, das stellte ich mir einigermaßen interessant vor. Diese WM spielt in dem Buch überhaupt keine Rolle. Und das war nicht abgesprochen. Wirklich. Wo ich denke so.
Und der Hammer ist, dass vorne, das sind auch sehr viele Seiten, immer wenn die Kapitel umschlagen, sind immer zwei Seiten leer und so. Also da würde auch so ein bisschen Seiten geschunden, muss man sagen. Und ganz am Anfang steht, die Handlungen und alle handelnden Personen sind frei erfunden. Aber das kannst du doch nicht machen. Nennt sich Christoph Kramer und erzählt von einem jugendlichen Fußballer.
Namens Christoph Kramer.
Und dann ist alles frei erfunden, Leute.
Und auch den guten Freund, mit dem er das Auto geklaut hat, das schreibt er im Nachwort, gab es wirklich, der heißt halt anders, zu dem hat er den Kontakt verloren. Und auch, Mini-Spoiler, Selina die Barfrau gibt es wirklich unter dem Namen Selina. Könnt ihr jetzt mal googeln, wer das ist.
Und das ist voll Spannung. Es fängt ja vorher an. Also ich finde, wenn man sagt, okay, ein Fußballer, das hat ja einen gewissen, Reiz. Ein Profifußballer schreibt einen Roman. Da bin ich auch erstmal interessiert, ganz ehrlich. Aber da muss es doch noch vorher Eskalationsstufen geben und Möglichkeiten, das aufzuhalten.
Oder zu verbessern, Lektorat.
Oder zu verbessern. Seitig. Und da muss man sagen, was macht der Verlag da? Kiepernowitsch hat natürlich
Bestsellerliste verkauft sich gut.
Ja, weil die FAZ ihn zum Interview einlädt.
Und ich bin ein bisschen beunruhigt, weil ich ja gegoogelt habe, dass ich habe noch einen Freund von uns, Patrick Seibel, Sportreporter beim NDR, gefragt, sag mal, Christoph Kramer, spielt er eigentlich noch Fußball? Und er schrieb mir zurück per WhatsApp, meines Wissens nicht. Und ich würde mal sagen, wenn er es nicht weiß, dann spielt er wohl nicht mehr Fußball. Der ist jetzt nur noch so Berater und Romanautor. Ich meine, wenn der davon sich seine neue Existenz aufbauen will, ich
glaube dir, als Profifußballer, wenn du nicht ganz blöd bist,
hat schon so viel Geld verdient.
Ja,
muss mir keine Sorgen machen.
Weil er da Lust hat.
Das finde ich ja auch eigentlich ganz niedlich, wenn er da Lust hat, ein Buch zu schreiben. Er gibt ja auch sehr viel von sich preis.
Aber es ist doch genauso, wie du sagst. Es ist ja, es ist doch so, man hat doch, das ist doch ein gutes Thema. Der jugendliche Fußballer, Einblick hinter die Kulissen.
Aber kein Wort
hätte einen Schlüsselroman schreiben können.
Außer, dass er Debbie fast im Tor auf dem Dorffußballplatz küsst, fällt da quasi kein einziges Wort über Fußball.
Debbie.
Und das hat mich enttäuscht.
Ja.
Ich hätte gern ein bisschen über Fußball gelesen. Ich bin jetzt
in seinem zweiten Roman.
Ja, vielleicht.
Christoph Kramer, Das Leben fing im Sommer an, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Es hat wie viele Seiten?
256 Neverending Seiten und kostet 23 €.
Herrlich, ein Bestseller, so richtig mit Erregungspotenzial.
Ja, nach der Veranstaltung haben sich ein paar Leute bei uns gemeldet, so schlimm sei das Buch ja gar nicht. Und ein Besucher der Show, der war richtig empört. Wir hätten das Buch nur verrissen, weil wir denken, dass Fußballer nicht schreiben können. Und wir hätten Vorurteile gegen Fußballer. Das stimmt gar nicht.
Au contraire, wir haben es doch auch gesagt. Und das meinen wir, glaube ich, wirklich so. Uns hätte das ja interessiert.
Ja.
Hätte er so einen Schlüsselroman über ein Fußballerleben als Jugendlicher in so einem Fußballcamp geschrieben. Das wäre ja mal eine Horizonterweiterung gewesen. Und ein Blick in ein spannendes Sujet, in ein Genre, was wir gar nicht kennen, was fremd für uns ist.
Ja, also wir hatten wirklich keine Vorurteile. Wir hatten Lust auf das Buch und waren dann wirklich enttäuscht. Aber ja, um noch mal ein bisschen was Versöhnliches zu sagen, es ist ja kein unsympathisch schlechtes Buch, wie andere Bücher, über die wir hier schon nicht so gut geredet haben. Also es gibt ja wirklich manchmal Bücher, die uns ärgern, weil...
Wütend machen,
weil sie einfach so unsympathisch schlecht sind. Ich sage nur Oktopus. Dieses Buch von Christoph Kramer ist so ein bisschen so ein rührend schlechtes Buch. Also es ist schon, ich habe mich schon auch angerührt, dass er so ja auch viel offensichtlicher von seiner persönlichen Geschichte preisgegeben hat. Aber es ist irgendwie als Buch nicht so richtig gelungen.
Da waren wir jedenfalls schon mal auf Betriebstemperatur und so ging es dann auch weiter, denn ich habe mich ein bisschen in ein Buch so richtig verknallt, das ich unbedingt vorstellen wollte und ja, das blieb nicht ganz ohne Kontroverse. Rebecca Frank, Stromlinien, sehr schönes Cover, auch haptisch sehr schön, also man kann diese Linien, diese Stromlinien, die Wellen der Elbe, man kann sie fühlen. Das Buch spielt in unserer Heimat, der Nähe, in der Umgebung von Hamburg, nämlich im Alten Land. Es spielt da, wo ich auch oft unterwegs bin, im Alten Land, an der Elbe. Es spielt auch auf kleinen Elbinseln, die gar nicht bewohnt sind. Auf einer Elbinsel, Hannhöfer Sand. Und da ist ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis spielt eine wichtige Rolle. Ist bis heute ein Gefängnis. Wenn man vorbeikommt, ist so ein ganz martialisches Tor. Und da ist so ein Jugendgefängnis bis heute untergebracht. Und dann gibt es da noch diese verwunschenen Seitenarme. Es gibt da die Elbe und dann einen Zufluss, der heißt Lühe. Und da spielt das Buch auch. Hinter so kleinen Deichen, ganz alten Apfelbäumen auch. Also ein kleines, verwunschenes Land. Und in dieser Area, das ist die Hood der Zwillingsschwestern Enna und Jale. Die sind 17 und sie warten schon ihr ganzes Leben auf diesen Tag. Ihre Mutter soll freigelassen werden aus dem Gefängnis. Hannhöfer Sand, die sitzt da seit den 80er Jahren ein. Seit mehr als 30 Jahren. Und sie wohnen bei ihrer Oma Emi, das ist eine Uni-Dozentin. Und die lässt die Enkel einigermaßen in Ruhe. Und sie hat auch ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei, spricht nur von, in Anführungszeichen, Bullen. Da spürt man, irgendwas ist da, 80er Jahre, was ist da passiert? Und jeden Tag sind die beiden Zwillingsschwestern auf der Elbe unterwegs mit ihrem Boot mit dem Namen Sturmhöhe.
Da hast du dich gefreut.
Da habe ich mich wahnsinnig gefreut.
Daniel Hast, Heathcliff.
Hassen. Hab schon gesagt. Aber na gut. Und an dem Morgen dieses großen Tages, die Mutter soll aus dem Gefängnis entlassen werden, ist plötzlich alles anders. Enna ist allein, Jale ist verschwunden. Spurlos verschwunden. Und die Mutter ist auch weg. Und gleichzeitig kentert auf der Elbe ein Boot mit einem Menschen an Bord. Was geschieht hier?
Und der stirbt.
Und er stirbt. Was geschieht hier? Und Enna macht sich auf die Suche nach ihrer Schwester, nach ihrer Mutter, nach Antworten durch das alte Land. Warum saß ihre Mutter überhaupt im Gefängnis? Gibt denn so Andeutungen, Gerüchte, sie sei eine Mörderin. Was ist damals geschehen? Die Erwachsenen haben nie was erzählt. Und Enna sucht sie im alten Land, forscht nach, auch bei der durchgeknallten Großtante auf der anderen Elbseite in Wedel. Und wir erfahren in Rückblicken nach und nach, was damals geschehen ist, wie Alea, ihre Mutter, den vermeintlichen Irrweg eingeschlagen hat, wie sie von der Bahn abgekommen ist, wie schon ihr Großvater im alten Land im Jugendgefängnis saß und wie ein fehlendes Augenmaß bei Polizei und Justiz Familien auch zerstören kann. Also eine Familiengeschichte aus dem alten Land über mehrere Generationen mit Rückblenden in die 20er Jahre, in die 70er Jahre und in die 80er Jahre. Ich fand's super, ein so sehr atmosphärisch, sehr Natur, in der Naturbeschreibung sehr nah, ein bisschen Gesang der Flusskrebse auf Norddeutsch.
Ja, gut, dass du es sagst. Es war ein Buch, was ich sehr gerne mögen wollte.
Oh.
Ich mochte das Thema. Oh. Ich mag das Cover und es ist eine Ist eine sehr nette Autorin, also nett, ich glaube, wir haben mal bei Instagram gechattet, eine ganz nette junge Autorin. Aber es war dann doch recht langatmig am Anfang, dauert so lange, bis es in Gang kommt. Das Setting, dass sie da mit dem Boot rumfährt, am Anfang dachte ich, tolles Setting, Elbe-Inseln, aber auf Seite 147 in etwa dachte ich, es reicht jetzt mal mit diesem Naturkram. Wenn Anna jetzt noch einmal mit ihrer Sturmhöhe, mit ihrem Boot Fluss auf, Fluss abfährt, wenn noch mal gesagt wird, wie idyllisch die Elbmarschen sind, wie majestätisch die Bachstelzen schreiten, wie anmutig sich das Ufergras im Wind wiegt, wie die Lühe bei Flut ansteigt und bei Ebbe absteigt, wie sich die Apfelbäume über morsche Stege beugen, wie sonnengebleicht die Reetdächer sind,
find's schön.
Dann schmeiß ich das Buch in die
Katharina,
Ecke.
Katharina, du bist Stadtkind.
Ja, und du auch, ja. Aber irgendwie greift dieser Naturkitsch bei dir besser als bei mir. Nein, es war mir einfach too much. Ich dachte, jetzt bitte nicht noch mehr mit diesem Boot fahren, es muss endlich irgendwas passieren. Es kam dann etwa in der Mitte ein bisschen mehr in Gang. Ich mochte sehr diese historische Ebene, also was man da auch erfahren hat, historisch, was da, wie dieses Gefängnis, wie die da gelebt haben, wie der Urgroßvater zur See gefahren ist, was da auf diesen Schiffen passiert ist. Das fand ich interessant. Dieses Hin und Her mit der Mutter, der Oma, der Tante, war mir dann irgendwie ein bisschen zu viel. Und ganz ehrlich, diese Auflösung oder diese Grundidee des Plots, das ist schon sehr an Haaren herbeigezogen. Also das habe ich irgendwie nicht so richtig gekauft. Allein schon, dass die 18 ist und nicht weiß, wofür ihre Mutter im Gefängnis sitzt. Da kann
manchmal,
man doch googeln.
Wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Nein, wir haben da schon so oft drüber gesprochen. Es gibt, und ich schwöre dir, auch in deiner Familie.
Ja, grad, die Sache jetzt wieder.
Es gibt Familiengeheimnisse.
Es gibt Familiengeheimnisse.
Ich schwöre es.
Aber
dir.
Wenn die Mutter erkennbar im Gefängnis sitzt, welche 18-Jährige recherchiert denn nicht mal, warum? Also, dass die Oma das nicht sagt, okay. Aber dass man sich nicht selber mal und dann auch noch mit einer Schwester zusammen...
Du, ich kenne das, wie gesagt, aus meiner
Jale,
eigenen Familie. Jetzt
sag
meine
mal.
Familie nicht im Gefängnis. Aber nein, aber man ist sozusagen in diesem Lebensfluss so drin und kommt da gar nicht dazu, das zu fragen.
Die Mutter?
Wenn man von draußen hinguckt, die Mutti, die Großmutter zum Beispiel, ist ja sehr schweigsam und wollte nicht
reden. Ja, dass die das nicht erzählt, ist ja okay, aber dass die nicht mal so, Anna, ey, Jale, ey, Anna, lass mal recherchieren, warum Mutti eigentlich im Gefängnis sitzt. Wir haben die seit Ewigkeiten nicht gesehen, das würde uns doch mal interessieren. Ist die eine Mörderin? Ja, nein, lass mal gucken. Das finde ich relativ unwahrscheinlich.
Ein tabuisierter Umgang. Also ich finde das nicht so, sondern diese Familientraumata, die haben eine ungeheure Kraft. Und das ist dann tabuisiert. Ich habe das gekauft. Und auch
okay.
Die Naturbeschreibung, das ist einfach wahnsinnig schön da. Und das ist einfach
ja, aber
so,
das hatte ich auch schon nach,
man spürt,
schon
wenn
schon
sie
nach
sagt,
75
man
Seiten
spürt
verstanden.
An den Füßen den kalten Schlick, wenn sie in diesen Elbschlick geht. Und man stößt auch, sie sind da auf so einer Insel, auf so einer Halbinsel,
mehrfach.
Die war mal bewohnt. Und man spürt, und das ist ja auch auf der metaphorischen Ebene
ja,
interessant, dass da mal eine bewohnte Insel war und man sieht nur noch die Ruinen. Man sieht nur noch die Reste der alten Geschichten, die alten Geheimnisse, die da nur noch sozusagen ruinös, fragmentarisch vorhanden sind. Und genauso geht es um die Familiengeschichten
ja.
In diesem Roman.
Und aber nochmal fährt sie mit dem Boot und dann nochmal mit diesem Jungen fährt sie auch nochmal mit dem Boot und da hängen wieder morsche Apfelbäume über morsche Stege. Also es war mir ein bisschen zu viel.
Es
und ich sag mal so, Altes Land, Dörte Hansen, da liegen schon Welten dazwischen.
Nein, es liegen nicht Welten dazwischen. Zwischen Christoph Kramer
und Dörte Hansen.
Und Dörte Hansen, da liegen Welten.
Ja.
Ich würde schon sagen, ich wäre nicht irritiert, wenn das im selben Buchregal stünde.
Ja.
Ich finde schon, es ist nochmal, Dörte Hansen hat nochmal eine andere literarische Wucht. Aber dieses
also Buch bei Dörte ist es so, da sitzt einfach jeder Satz, jede Beschreibung. Und dieses hier meandert mir ein bisschen zu... Oh, das habe ich jetzt...
Ja, du hast eine Flussmetapher
das ich jetzt
gebraucht.
Sehr schön.
Also,
Flussmetaphermäßig meandert mir. Es meandert mir ein bisschen um diese vielen kleinen Inseln und
ich
den Elbschlick
es also,
herum.
Nein. Es ist ein Krimi,
aber
es ist ein Heimatroman, es ist ein Coming-of-Age-Roman. Er hat sehr intensive Naturbeschreibung, das
ja.
Stimmt,
aber, das
aber
mögen,
ich bin Fan.
Mögen ja. Ja, das
mögen
ist, und wenn Daniel Fan ist, sieht man es auch am Buch. Du hast es sehr abgeliebt, das
Buch. Ich habe es sehr geliebt, körperlich sozusagen geliebt. Und man sieht es auch vorne, sieht man eben Anna auf einem Ruderboot, wie sie durch die Elbe streift. Und das ist ja natürlich ein Leitmotiv sozusagen. Auf der Elbe, im alten Land, auf der Suche nach der Wahrheit, nach der Familiengeschichte. Ich finde es mega.
Stromlinien. Eine flussgewordene Metapher.
Rebecca Frank, Stromlinien ist bei S. Fischer erschienen, hat 512 Seiten für 24 Euro.
Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt empfänglich für so ein bisschen Herz und Schmerz und Natur. Und wenn die Geschichte stimmt, dann verzeihe ich auch eine Überdosis. Bei Für Polina, Katharina, da hatten wir so eine ganz ähnliche Diskussion bei dem Tackeswürger-Buch. Was ist das mit dir und dem wohldosierten Kitsch?
Ich habe ja auch Bücher, bei denen andere mir vorwerfen, dass es zu viel Kitsch, wie ich das nur gut finden könnte. Also kommt ja immer darauf an, auf welche Stimmung es trifft. Ja. Und bei diesem Buch hat mich der Kitsch gar nicht so sehr gestört, sondern die Handlungsarmut.
Da ist ja so viel los in diesem
Buch. Aber du musst zugeben, es passiert dann eher so ab der zweiten Hälfte. Davor fahren sie sehr lange mit dem Boot durch meandernde Elbarme. Und nochmal an einem Schild vorbei und so. Und wie gesagt, ich habe diese Ausgangssituation nicht gekauft. Ich konnte da einfach nicht so mitgehen, sagen wir mal so. Aber es macht ja nichts. Es ist ja toll, wenn es dir gefallen hat.
Und sowas von. Und ich sage nochmal, keine Angst vor Kitsch. Mein Fitnesstrainer, also wir reden von erheblicher Testosteronlastigkeit, ja, der liest ganz wenig und langsam, sagt er. Aber er suchtete Benedikt Wells einfach so weg und er liebt Tackeswürgers Für Polina gerade.
Hast du mit ihm drüber geredet?
Ja, total. Ich habe gesagt, meine Kollegin fand das zu kitschig. Ich habe gesagt, nein. Also Leute, mehr Kitsch wagen.
Aber das würde ich jederzeit unterschreiben. Meine Kitschheimat liegt eher in kleinen Cottages. Eben, du weißt schon wo.
Ich brauche die große Geste und das große Gefühl. Pathos-Alarm, genau. Und zum Glück bei Eat, Read, Sleep haben wir ja die ganze Bandbreite, auch jenseits des Kitsches. Und du, Katharina, hattest da noch in Greifswald noch ein Buch dabei, das wirklich ganz anders war.
Und zwar war das Klartext von Sarah Novick. Da hat mich tatsächlich schon der erste Blick auf das Buch elektrisiert. Da stand nämlich im Klappentext im ersten Satz: In einem Internat für Gehörlose kreuzen sich schicksalhaft die Wege einer Lehrerin und dreier Jugendlicher. Internatsgeschichten mag ich eh gerne und dann habe ich auch gar nicht so lange drüber nachgedacht. Ich dachte so, interessant, eine Geschichte über Gehörlose, wie man einfach so denkt. Aber es ist eine sehr besondere Geschichte über Gehörlose und das habe ich direkt gemerkt auf einer der ersten Seiten. Ich habe das erst gar nicht so richtig geschnallt, aber dann doch irgendwann. Es ist nämlich so, dass das, was kursiv geschrieben ist, das ist das, was von Gehörlosen in Gebärdensprache gebärdet wird. Und das hat die Autorin ist selber gehörlos, hat das halt so geschrieben. Das habe ich noch nie in keinem anderen Buch so gesehen. Ich meine, passiert ja manchmal, dass auch Gehörlose vorkommen in Büchern. Aber dass das so umgesetzt wird, dass einfach alles, was gebärdet wird, natürlich ja auch in einer Weise gesprochen wird, in Kursiv da reingeschrieben wird, sodass man das dann auch so weiß. Fand ich schon mal sehr interessant. Worum geht's? Charlie ist ein junges Mädchen, die ist neu an der River Valley School und die ist so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Erstens, weil sie ein Teenager ist. Zweitens, sie ist gehörlos, hat aber ein Cochlea-Implantat. Das sind ja diese Implantate, die man rein operiert, damit sich die Schallwellen über den Knochen übertragen und dann doch vom Gehirn verarbeitet werden, sodass man, wie ich bisher dachte, hören kann. Also nicht so gut hören kann wie Hörende natürlich, aber eben schon hören kann. Und in diesem Buch habe ich erfahren, dass es alles gar nicht so einfach ist. Charlie ist eben, weil sie dieses Implantat hat, erst an einer in Häkchen normalen Schule mit hörenden Kindern gewesen und ist da nicht zurechtgekommen, hat er immer Randale gemacht und deswegen wird sie jetzt auf eine neue Schule geschickt, eben an diese River Valley School und das ist eine Schule für Gehörlose. Und da trifft sie zum ersten Mal Menschen, die sich nur mit Gebärdensprache verständigen, die sie gar nicht kann, weil sie ja dieses Implantat hat. Denn ihre Mutter, und das ist das dritte Problem, warum sie so auf Krawall gebürstet ist, die Beziehung zu ihrer Mutter ist nicht besonders gut. Die Mutter wollte nämlich eigentlich sehr gerne ein hörendes Kind und hat eben immer dagegen angekämpft, dass Charlie gehörlos ist und ihr deswegen auch dieses Implantat rein operieren lassen und hat halt alles dafür getan, dass Charlie in der hörenden Welt funktioniert. Sie gehörte aber nicht so richtig dazu.
in ihrer Schule mit Hörenden und sie gehört auch in ihrer neuen Schule nicht so richtig dazu, weil sie eben gar keine Gebärdensprache spricht und sie ist jetzt wieder am Anfang ein Außenseiter. Und dann gibt es noch Austin. Austin ist der Held der Schule, ein Gehörloser in fünfter Generation und das ist auch ein großes Thema in diesem Buch. Warum fühlt man sich wo, wie akzeptiert? Und Austin fühlt sich an dieser Schule natürlich sehr akzeptiert, weil das wird wirklich wie so eine Trophäe getragen, dass er eben schon gehörlos in fünfter Generation ist. Darauf sind die stolz. Und dann gibt es noch February, das ist die Schulleiterin an dieser Schule und die kämpft auch für den Erhalt der Schule, die ist nämlich gefährdet und kümmert sich auch noch, das ist auch so ein Erzählstrang, um ihre demente Mutter. Und February ist ein hörendes Kind von, also sie ist erwachsen, aber ihre Eltern sind gehörlos und sie ist hörend. Und dafür gibt es in Amerika einen Begriff, das heißt nämlich CODA, Children of Deaf Adults. Habe ich auch noch nie gehört. Also so viel gelernt schon auf den ersten Seiten. Also um diese drei Personen geht es im Wesentlichen, Charlie, Austin und February, in dieser, ja, ist im Grunde eine Coming-of-Age-Geschichte. Also es ist eine spannende Geschichte, sind tolle Charaktere, aber ich fand es wirklich vor allem faszinierend, weil ich in eine Welt eingetaucht bin, in der ich noch nie vorher war.
Genau so. Also das Buch, die Geschichte, darüber können wir gleich nochmal reden, wie viel literarischen Wumms das Buch hat und wie die Geschichte so ist. Aber ich habe so viel erfahren. Also als Hörender hatte ich überhaupt wirklich keine Ahnung von den Friktionen auch innerhalb der gehörlosen Community, was diese Implantatdiskussion mit denen macht. Ich hatte keine Ahnung zum Beispiel, ich wusste, dass es keine internationale Gebärdensprache gibt, sondern dass das immer Nationalsprachen dann sind, die gebärdet werden. Und ich wusste nicht, dass es auch eine schwarze Sprache, also afroamerikanische Gebärdensprache gibt. Und dass es das auch zu rassistischen Vorfällen kommt, weil man die Schwarzen sozusagen an ihren Gebärden erkennt. Und dass das auch für Friktionen in der Community sorgt. Und mir war auch nicht in dem Sinne klar, dass die Implantate von einem weiten Teil der gehörlosen Community abgelehnt werden. Die sagen, Leute, wir wollen gar nicht geheilt werden. Wir sind so, wie wir sind. Wir sind stolz, dass wir eine gehörlosen Dynastie sind, dass wir in der fünften Generation gehörlos sind. Wir wollen eine inklusive Gesellschaft. Wir wollen Gebärden. Wir wollen Teil der Gesellschaft sein, aber nicht unbedingt zu euren Bedingungen. Wir sind nicht krank. Wir wollen nicht geheilt werden. Das war in dieser Dimension, war das für mich ein neuer Gedanke.
Total. Und dann gibt es ja in diesem Buch auch immer zwischendurch so Art Infoteile, wo zum Beispiel einzelne Gebärden erklärt waren. Und wir haben uns gerade gefragt, ob das eigentlich übersetzt ist. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Müsste man den Verlag mal fragen. Also ob das in der amerikanischen Gebärdensprache, also ASL ist natürlich die verbreitetste American Sign Language, oder ob sie das für das Buch auch übersetzt haben, das weiß ich nicht. Aber erst war ich so ein bisschen irritiert, weil das sind wirklich so Infoteile, wo man auch selber angesprochen wird, wo am Ende sagt so, jetzt kannst du ja mal ausprobieren, ob du das hinkriegst oder so. Da dachte ich so, ist ja ein bisschen komisch. Aber dann fand ich es eigentlich toll, auch dieses Eif ja. Im Sinn, das fand ich total interessant, so ein Mythos in der Welt der Gehörlosen, dass ja eigentlich Earth, schreibt sich ja E-A-R-T-H und dann ist ja der erste Teil, ist ja ihr Ohr. Und dann sagen die so, das ist eigentlich total ungerecht, dass das irgendwie so auf Hörende gemünzt ist. Wir denken uns ein Utopia aus, das heißt Eith, also I-E-Y-E-T-H, analog zu Earth. Und da funktioniert halt alles übers Sehen und nicht übers Hören. Fand ich wahnsinnig interessant, ich habe nie was von vorher gehört.
Hatte ich mir auch notiert, also Eith, also diese Utopie, also es ist wirklich ein Eintauchen in die Welt von gehörlosen Menschen mit allen Problemen, auch mit den Friktionen in der Community, hatte ich wirklich überhaupt keine Ahnung von. Und es liest sich schon auch ein bisschen aktivistisch, also die hat eine Haltung, die Autorin. Und die Implantate kommen nicht gut weg, sondern sie setzt sehr stark eben auch auf Inklusion. Die hat eine Agenda. Und das spürt man sehr schnell, das muss man dazu wissen, aber das tut dem Buch irgendwie und dem Wumms, den es hat, irgendwie keinen Abbruch.
Ja, es ist auf jeden Fall toll, finde ich. Da bin ich ja jedes Mal, man liest ja auch sehr viele Bücher an und denkt so, oh nee, möchte ich nicht weiterlesen. Oder man muss solche Bücher wie von Christoph Kramer sich wirklich so ein bisschen durchkämpfen. Aber wenn dann wieder so ein Buch dabei ist, denke ich so, ja, genau deswegen mache ich das. Das ist eine tolle Entdeckung, mal was ganz anderes, eine ganz andere Welt. Und es liest sich auch noch gut. Ich meine, die Geschichte ist jetzt nicht die literarischste überhaupt, aber ich fand auch die Person toll, February, da mit ihrer Mutter, wie sie mit der umgeht, fand ich auch wahnsinnig interessant. Und als dieser Austin in fünfter Generation gehörlos, dieser junge Teenager-Junge, der kriegt dann eine Schwester und die hört und alle sind total erschüttert, wie die hört und er auch und sein Vater freut sich aber.
Weil der Austin das nicht hören konnte, der würde seinem Kind gerne Lieder vorsingen. Ja. Und das ist schon ganz früher geschrieben. Und dann wird das Kind aber nach und nach, können wir das verraten, also verliert das schon. Gehör. Ja, habe ich schon verraten. verliert das Gehör. Also es sind wirklich auch Dramen, die sich abspielen. Und das ist dann nicht nur hören oder nicht hören, sondern hören oder nicht hören, spielt in der gehörlosen Community eine ganz besondere Bedeutung. Das sind wirklich existenzielle Fragen. Und vor dem Hintergrund des, wir wollen gar nicht geheilt werden. Also es sind wirklich Kulturkämpfe, die dort ausgetragen werden in der Community. Das ist wahnsinnig spannend und die Story, es ist eine gute Coming-of-Age-Story. Ja. Die ist ganz, ganz solide. Absolut. Und ganz, ganz gut erzählt mit interessanten Typen, aber das ist nicht das Allerstärkste dieses Buches, sondern der Einblick in eine unbekannte Welt, das ist die Stärke dieses Buches.
Ja, aber die Geschichte ist auch gut. Also ich kann nur sagen, wenn man mal was ganz Neues lesen will, das passiert ja nicht so oft. Das letzte Buch, bei dem ich dachte so, boah, das ist wirklich ein Horizonterweiterung auf ganz besondere Art und Weise war Trophäe. Ja. Und ich bin froh, dieses Buch entdeckt zu haben, weil das hat wieder so einen ganz speziellen, was Spezielles mit mir gemacht. Oh Gott, das klingt sehr pathetisch. Das ist eigentlich gar nicht meine Rolle. Das ist eigentlich dein Job.
Klartext, da kann man noch zum Titel. Klartext ist auch eine Gebärde, so ein Code für jetzt mal Real Talk. Also jetzt reden wir mal Klartext. Das spielt auch leitmotivisch eine Rolle.
Na, da waren wir uns ja dann doch zum Glück noch einig.
Ja, ich kann mich aber wirklich nicht daran erinnern, so viel über ein Thema neu zu lernen, von dem ich eigentlich dachte, ich weiß immerhin so ein bisschen Bescheid. Also es war wirklich ein Eye-Opener.
Klartext von Sarah Novick, Deutsch von Judith Schwab, erschien bei BTB, 480 Seiten, 25 Euro.
Also richtig gute, unterschiedliche Bücher dabei in Mecklenburg-Vorpommern.
Absolut. Und wir hatten ja drei Shows da, wie gesagt, und jedes Mal ein bisschen anderes Programm, weil sonst wird es einfach für uns zu langweilig, wenn wir da dreimal hintereinander das Gleiche abspulen. Und außerdem haben wir vorher gehört, dass einige Karten für mehrere Shows hatten. Da war dann der Druck noch ein bisschen erhöht, noch immer Abwechslung zu bieten, sage ich mal. Genau. Und in Rostock hatten wir ein Buch dabei, das uns gleich zwei Hörerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern auf der Buchmesse in Leipzig empfohlen haben. Extra mit dem Zusatz, wenn ihr in Rostock seid, lest unbedingt dieses Buch. Das spielt unter anderem dort und vermittelt ganz viel DDR-Geschichte. Und darauf hören wir natürlich.
Genau, es geht um Fernwehland von Kati Naumann. Und das ist eine ganz interessante Geschichte eines Schiffs erstmal. Heute heißt das Schiff Astoria. Und seit mehr als 70 Jahren ist dieses Schiff unterwegs auf den Weltmeeren als Passagierdampfer. Und diese Geschichte des Schiffs ist verbunden mit ganz vielen Geschichten von Menschen. Angefangen hat das Schiff in den 50er Jahren als Stockholm und dann gab es einen Unfall mit dem legendären Luxusschiff Andrea Doria. Ich meine, den Namen, den kennt man ja, also auch von Udo Lindenberg, alles klar.
Auf der Andrea Doria. Ja, das tatsächlich galt als sicherstes Passagierschiff der Welt. Das kommt einem irgendwie ein bisschen bekannt vor.
Titanic 2.0. Ja. Und die Andrea Doria ist gesunken und die Stockholm damals hatte nur so einen kleinen Schaden, hat das also überlebt. Und dann hat man dieses Schiff von Schweden an die DDR verkauft und dort bekam es den Namen Völkerfreundschaft. Und das ist eine richtig spannende DDR-Geschichte, von der ich noch überhaupt nie gehört hatte. Und für den Arbeiter- und Bauernstaat war die Völkerfreundschaft so ein Urlaubsschiff. Also man reiste in kommunistische Bruderstaaten, also nach Kuba und so, und schaute die Küste des kapitalistischen Westens immerhin von Weitem an. Also mitten in der Reiseunfreiheit ein Kreuzfahrtschiff. Eine irre Geschichte, Fernwehland. Und es hat dann immer wieder Besitzer und Namen gewechselt. Ich glaube, es gab ein Dutzend Namen bis heute. Und heute ist es die Astoria. Und an Bord der Astoria, fast in der Gegenwart, treffen sich nun Menschen, die alle schon mal Berührung hatten mit dem Schiff zu anderen Zeiten. Die Stewardess Simone und der Matrose Henry, die haben sich vor vielen Jahren auf dem Schiff kennengelernt, als es noch DDR-Besitz war, Völkerfreundschaft. Dann ist da die Schwedin Frieda, die als Kind schon die Schiffstaufe erlebt hat und die dabei war bei der Kollision mit der Andrea Doria. Und wir schippern durch diese 70 Jahre Schiffs- und Familiengeschichten. Es geht auch davor schon um Schiffssehnsucht in Dresden, an der Elbe, in der Nazizeit, im Krieg und in der DDR. Ein wirklich schöner Unterhaltungsroman, finde ich, der ganz toll recherchiert ist.
Ja, und auch da viel gelernt. Also ich wusste eigentlich nichts, du, wie du auch gesagt hast, über dieses Schiff und auch diese Geschichte der Steckenpferdbewegung. Mhm. Also Arbeiter, die sich dafür eingesetzt haben, dass die DDR eine Handelsflotte bekommt. Und die hieß dann Steckenpferdbewegung nach dem VEB Steckenpferd in Radebeul. Das war so eine Seifenfirma. Und im Buch kommt das eben vor, weil es der Arbeitgeber von Henrys Eltern war. Und die haben dann irgendwann den Exportplan übererfüllt, damit Geld für dieses Schiff da ist.
Ja, die haben gesagt, Planerfüllung und mehr, das machen wir mit, aber nur, wenn wir eine Hochseeflotte bekommen. Also so eine fixe Idee aus einem Ort, also Radebeul, das ist ja nicht gerade an der Küste.
Nee.
Und die haben einfach so Bock gehabt auf eine Hochseeflotte. Und das hat die DDR-Propaganda natürlich wahnsinnig gerne auch aufgenommen und gesagt, wenn das der Wille des Volkes ist, dann machen wir es auch. Also eine spannende Geschichte, die mir als Wessi nichts sagte, aber ich hatte den Eindruck, in Greifswald, Neubrandenburg und in Rostock, für viele im Publikum im Osten war da auch Neues dabei.
Ja, war auch Neues dabei, aber es war auch interessant, als wir sagten so, ja, und da ist dieses Schiff, Völkerfreundschaft, und dann ging so ein Raunen durch den Saal, weil alle dieses Schiff kannten.
Das Schiff schon, aber so die ganze Geschichte.
Nee, die ganze Geschichte bestimmt nicht, aber alle kannten so dieses Schiff, das war total schön, weil die auch alle so mit leuchtenden Augen so, ja, Völkerfreundschaft, klar, das kennen wir.
Kenne ich. Und insofern war das für uns auch mal als Wessis, muss man sagen, auch nochmal ein interessanter Blick in so eine Mentalitätsgeschichte auch der DDR in Ostdeutschland, in Mecklenburg-Vorpommern. Denn das Ding ist ja in Rostock getauft worden damals.
Ja, genau. Da kommt Rostock wieder ins Spiel, ist in Rostock getauft worden. Und deswegen spielt die Stadt da natürlich auch eine Rolle. Und eben sehr viel Historisches auch drin. Also auch Kuba.
Ja.
Das Schiff ist ja wirklich 1962 da in die Blockade im Grunde reingefahren. Und das ist auch eine Szene in dem Buch. Also Geschichte lebendig gemacht. Und das ist ja typisch für Kathi Naumann. Die schreibt ja immer solche Geschichten, die irgendwie die DDR-Historie aufgreifen und dann noch mit so einer Familiengeschichte verbinden, über mehrere Generationen meistens. Ich habe auch schon ein paar andere Bücher von ihr gelesen. Und dieses hier ist also ihr neuestes Buch, Fernwehland. 416 Seiten, erschien bei HarperCollins, 24 Euro.
Ja, das war ein schöner Mecklenburg-Vorpommern-Moment in Greifswald, Rostock und Neubrandenburg. Und in Greifswald hatten wir noch so einen Moment, denn einer der spannendsten Verlage in der Region ist natürlich der Katapult-Verlag. Den kennt man vor allem wegen des Katapult-Magazins mit diesen ganzen skurrilen Karten.
Ja, also zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit den abstrusesten Friseurnamen. Sowas kennt man ja, also haargenau und haarscharf, das ist ja ein alter Witz.
Herkules.
Aber da waren ein paar drauf, wo ich wirklich lachen musste. Monhaare Lisa zum Beispiel, Haarvanguard, Dirty Harry oder Bar Harmas. Ich musste wirklich lachen, also sehr witzige Karte. Oder andere Karten, auf denen man sieht, wie ähnlich sich Länder sehen, zum Beispiel Spanien und Rumänien.
Wenn man die so dreht, ja, da konntest du Spanien sehen und Rumänien. Und wenn man die so dreht, dann sind die ganz ähnlich. Also sehen wie aus, wie zwei Zwillingsländer, die kurz nach der Geburt getrennt wurden.
Also wenn man die Silhouetten so übereinander...
Ja, die Silhouetten, ja genau, auf einer Landkarte. Katapult hat aber auch Romane herausgegeben, zum Beispiel von Max Gross, Das vergessene Städtel. Das Buch, das habe ich ja in Folge 124 vorgestellt und konnte mich gar nicht mehr einkriegen.
Ja, gerne nochmal reinhören. Daniel in Ekstase. Aber vor allem sind es tatsächlich dann Sachbücher, die der Katapult Verlag herausbringt. Also Romane ist wirklich eine Seltenheit. Und diese Sachbücher, die bürsten auch immer so ein bisschen gegen den Strich. Die provozieren, haben so einen Irritationsmoment, oft auch schon im Titel. Zum Beispiel das Buch Die Säufer, eine etwas andere Geschichte der Philosophie. Und davon hat uns Sebastian Wolter auch erzählt in Greifswald auf der Bühne. Sebastian Wolter ist der Verlagsleiter vom Katapult Buchverlag.
Also vielleicht nochmal zur Erklärung, die Säufer und Säuferin der Philosophie. Das ist natürlich eine Philosophie-Einführung, das war auch ein großer früher Erfolg für uns. Und die Klammer ist so ein bisschen, dass diese Menschen, die da porträtiert sind, auch gesoffen haben. Also ob es jetzt Wein war oder Caroline Emke hat natürlich Tee getrunken und das muss man mit einem Augenzwinkern sehen. Und ja, also bei uns spielt Humor eine große Rolle, das mit der Haltung, der Kampf gegen rechts und auch Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das sind uns sehr wichtige Themen. Aber das soll auch alles nie so bierernst sein. Und das hat man, glaube ich, auch bei den Karten, die hier vorhin gezeigt wurden, ganz gut mitbekommen.
Wo kommen denn diese Ideen vor? Also diese Karten sind ja sehr bekannt, die gehen ja auch sehr viel durchs Internet, werden öfter veröffentlicht.
Auch geklaut Zeitung, von anderen.
Geklaut. Wer hat denn so eine Idee, alle Friseurnamen aus Deutschland zu recherchieren?
Das sind nicht immer dieselben bei uns. Wir haben natürlich eine Redaktion. Tim Ehlers kann ich dann nennen. Benjamin Friedrich, der Katapultgründer, ist auch immer ein Kandidat für solche schrägen Karten auf jeden Fall. Aber das ist auch eine Sache, die wir versuchen intern an unsere anderen RedakteurInnen weiterzugeben. Und es gibt immer wieder mal dann Vorschläge. Es wird ja auch nicht alles veröffentlicht.
Aber die kommen dann einfach morgens rein und sagen, hier, ich habe mal folgende zwei Zahlen, die finde ich super.
Es ist schon auch viel Arbeit dabei. Also wenn es jetzt heißt, das nächste Magazin kommt, ihr habt jetzt bitte eure Themen in 4 Wochen fertig, dann muss man da auch sowas möglichst abliefern. Und dann werden natürlich auch Sachen abgelehnt. Also ich glaube, man muss diese Katapult-Denke tatsächlich ein Stück weit erlernen.
Ja, aber dann sieht man wahrscheinlich das Leben schon in Karten, wenn man die Katapultdenke hat. So wie wir die Bücher in literarischen Vorspeisen gerne sehen. Ist oft eine Menge Recherche dann nach so einer Idee, wenn man jetzt sagt, das mit den Friseurnamen fände ich super, aber da muss man natürlich erstmal gucken, wo die alle herkommen.
Ja, es gibt auch so ein, Rumänien sieht so aus wie Spanien und so, und wenn man so dreht,
ich meine, da die muss sich man, ähneln, genau. Ja, Vietnam wie Japan, das habe ich auch nicht so auf dem Schirm, aber das stimmt.
Ja, genau, aber da muss man ja auch schon, da kann man ja auch sagen, da muss man auch schon ordentlich einen getrunken haben, vielleicht, um so auf diese Idee zu kommen, um so mit leicht zusammengekniffenen Augen irgendwie eine Ähnlichkeit zwischen Rumänien und Spanien zu erkennen dann auch.
Ja, vielleicht passiert das manchmal, dass da auch einer gehoben wird. Ich bin nicht immer dabei, aber also, dieser kreative Prozess, das wirkt so leicht und locker, aber das ist teilweise auch viel Arbeit auf jeden Fall.
Ja, wem sagst du das? Ah. Ihr hattet ja eine Krise und drohtet, pleite zu gehen, zuzumachen, aufzugeben und habt das Ganze dann aber mit Crowdfunding gerettet. Wie habt ihr das hingekriegt?
Ja, also tatsächlich, wenn ich gesagt habe, wir haben diesen starken Do-it-yourself-Ethos, das führt aber auch dazu, oder führte, muss ich sagen, dass wir einfach sehr viele Sachen gemacht haben, die teuer waren. Festival, wir wollten eine Journalistenschule gründen, alles Mögliche. Wir haben auch zu viel Bücher gedruckt teilweise, in einer Phase, wo dann der Buchmarkt eingebrochen ist und so weiter. Also es kam sehr viel zusammen und wir hatten dann tatsächlich ziemliche Liquiditätsprobleme, wie man es fachmännisch sagt. Und dann hatte Gründer Benny Friedrich tatsächlich die Idee, wir müssen das einfach öffentlich machen. Und dann hat unsere Community, also wirklich auch ganz großes Danke an alle, die da mitgeholfen haben, hat zwar nicht mit Kritik gespart, die wir auch eingefordert haben, aber uns auch wirklich den Laden leer gekauft, so ungefähr Abos abgeschlossen. Unsere Bank hat sowas noch nie erlebt, haben die gesagt, dass man so schnell sozusagen den Hals aus der Schlinge zieht. Und wir mussten natürlich unabhängig davon, dass wir da jetzt sehr viel Geld bekommen haben, auch ein paar Dinge ändern. Also besser kalkulieren, kontrollieren, nicht alle Projekte einfach machen, weil wir Bock drauf haben. Die müssen halt auch mal ordentlich vorher gegenfinanziert sein. Und das machen wir jetzt auch seit 2 Jahren. Und ich glaube, dass wir da jetzt ganz gut dastehen auch.
Ihr habt ja Greifswald unter diesem Gesichtspunkt auf eine Landkarte gepackt. Also als Buch, als Verlag, als mit Büchern und mit dem Magazin. Warum seid ihr und warum bleibt ihr ausgerechnet in Greifswald?
Das ist natürlich in erster Linie Heimat. Also auch viele von denen, die jetzt lange bei uns arbeiten, haben hier studiert, sind hier aufgewachsen sogar. Nach Berlin zu ziehen wäre ja das Einfachste gewesen. Ja. Das haben ja auch die Unternehmensberater ganz am Anfang empfohlen und so weiter. Und das ist natürlich was überhaupt nicht katapultig wäre. Und deswegen ist Greifswald jetzt, also wir haben sogar hier eine Schule ausgebaut, eine ehemalige, und die als unser Hauptquartier umgesetzt. Das war auch mit dem Grund, warum wir Probleme gekriegt haben, denn das ist alles viel teurer geworden, als eigentlich geplant war. Aber wir haben halt gesagt, Greifswald ist unsere Basis und da investieren wir jetzt und bauen da unser Hauptquartier aus.
Ihr macht ja auch eine Regionalzeitung, um sozusagen das Portfolio und die Pressefreiheit hier auch sozusagen stärken, eine Pressevielfalt auch zu stärken. Wie ist denn die Thermik gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald für euch mit eurer Haltung, die ihr nicht verschweigt?
Also ich glaube, da gab es eine ganz große Lücke. Es hat einfach eine Tageszeitung gebraucht, die auch diese Haltung transportiert und da nicht mitmacht. Und die wurde dann vor 3 Jahren gegründet. Und das ist Katapult MV. Kann man abonnieren, erscheint einmal im Monat gedruckt. Ansonsten halt, wie es bei uns üblich ist, auch sehr viel online. Es werden Videos produziert, auch Dokumentarfilme. Das ist, glaube ich, für die demokratische Kultur im Land sehr wichtig. Und tatsächlich wird das auch, dieses Konzept, erweitert. Also dieses Jahr soll noch in Sachsen eine entsprechende Regionalzeitung, Katapult Sachsen, starten. Da arbeiten wir jetzt gerade dran. Sachsen braucht sowas auch.
Und lohnt sich das denn auch finanziell oder ist das wieder so ein Projekt, was sie aus Idealismus macht und was dann am Ende?
Ohne Idealismus geht es dann nicht bei uns, das ist tatsächlich eine gute Frage, aber es trägt sich halt, wir sind da plus minus null und man darf ja auch nicht vergessen, dass Mecklenburg-Vorpommern noch ein relativ dünn besiedeltes Land ist, also mal sehen, was in Sachsen, das glaube ich 3 oder 4 Mal mehr Einwohner hat, passiert. Also wir bemühen uns wirklich jetzt alle Projekte auf solide finanzielle Füße zu stellen und nicht zu hoffen, dass das irgendwann klappt, sondern erst muss das geklärt sein und dann geht's los.
Also ich finde, es klingt wahnsinnig sympathisch, dieses einfach mal ausprobieren und nicht alles vorher durchrechnen. Das wäre auch genau meine Herangehensweise.
Es macht auch Spaß, aber
wie stellt man sich, aber das klingt nach einer wahnsinnigen Umstellung dann. Wie kann man sich denn von so einer freigeistigen Herangehensweise so umstellen? Du klingst ja jetzt auch sehr vernünftig in dem hinteren Teil.
Ja,
da gucken wir mal, wie sich das rechnet und so. Wie kriegt man denn eine Redaktion, die so auf einfach mal ausprobieren getuned war, in so eine andere Richtung? Ist das nicht total schwierig?
Nee, ich würde nicht sagen, dass das so schwierig ist. Also man muss halt einfach diese kreative Power nutzen und trotzdem gleichzeitig immer hinterfragen, wie finanziere ich das? Also wir haben es nun mal wirklich in einer harten Phase erlebt, was passiert, wenn man das nicht macht. Das hat uns alle, glaube ich, ziemlich gerade gerückt, würde ich mal sagen. Und das heißt ja nicht, dass man diesen kreativen Prozess jetzt, dass man den nicht mehr zulässt, sondern es dauert vielleicht manchmal länger, bis man Sachen dann starten kann. Also Katapult Sachsen, das ist auch eine Sache, die jetzt früher vielleicht nach einem halben Jahr gestartet worden wäre. Und jetzt sind es dann halt schon 1,5 Jahre. Wenigstens. Also wir sind schon gut darin, glaube ich, mittlerweile das auszubalancieren, das Kreative und das Finanzielle.
Die Ideen sprudeln aber nach wie vor. Man hat immer so, wenn man den Newsletter von Benjamin Friedrich bekommt, machen, machen, machen. Also ich stelle mir das auch sehr hochpulsig bei euch im redaktionellen Leben vor und du wirkst ja eher so gechillt. Also bist du eher der auch einer, ist es deine Rolle auch? Also sozusagen, da ist der eine, der schreit nach vorne und der andere sagt immer so Piano, Piano.
Ja, also ich sehe mich nicht als Bremser, auf keinen Fall.
Nein, nicht Bremser.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden.
Stimme der Vernunft.
Ich denke dann schon immer noch 2, 3 Schritte weiter. Was heißt das jetzt? Was haben wir an Geld? Was müsste man dafür noch besorgen? Wie müsste auch ein Produkt kalkuliert sein? Oder wie viel müsste ein Buch kosten, dass das alles wieder reinkommt und so weiter? Und dieses eine Buch, Wie Kriege enden, das hat 4 Löcher, die sind da reingebohrt. Neben dieser Friedenstaube auf dem Cover, das hat natürlich auch Geld gekostet. So. Und dann haben wir aber jetzt nicht um jedes Loch gefeilscht, sondern haben halt einfach gesagt, ja, diese weißen Punkte, das sind richtig Löcher, die durchgehen.
Durchs ganze Buch?
Ja. Ich habe heute eine Mail gelesen von einer Lehrerin, die gemeint hat, endlich konnte sie mal ihre Schüler für ein Buch interessieren, wegen dieser Löcher. Das fand sie irgendwie cool. Ja, wir machen das dann
trotzdem. Wie habt ihr die denn reingemacht? Also die Druckerei, stand da jemand mit einer Knarre?
Ja, wie Farbschnitt?
Nee, das ist nochmal ein extra Dienstleister gewesen, wo die gedruckten Bücher hingekarrt wurden und dann haben die gebohrt. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie viel die...
Schlagbohrmaschine.
Ich habe es nicht gesehen, aber wahrscheinlich irgendwie so.
Das könnte man auch in Handarbeit machen, im Verlag sicher.
Ja, das haben wir überlegt tatsächlich. Benny wollte das auch machen, einen Schwung, aber das hat dann die Zeit gefehlt.
Aber so, die einen machen Farbschnitt mit Drachen und ihr macht Kugel-Einschusslöcher. Also ich meine, das ist ja auch eine Art von, ja, das ist ja eine Art von einer sinnlichen Qualität für ein Buch. Und du sagst ja selber, dass junge Leute dann irgendwie dann das sozusagen als Antrieb nehmen, auch sich mit dem Buch zu beschäftigen.
Ja, die finden das ungewöhnlich und cool. Ich glaube, darin sind wir auch gut, dass man irgendwie mal weggeht von diesem ganz etablierten Farbschnitt. Das machen ja mittlerweile auch alle irgendwie. Ich glaube, das gibt es vielleicht noch ein paar Jahre, 2 Jahre und dann muss man noch was Neues machen.
Dann wird nur noch durchgebohrt.
Dann wird nur noch durchgebohrt. Aber dann waren wir die Ersten, die das da zumindest mit 4 Löchern gemacht haben.
Ein Verlag voller Kreativität. Ich glaube, wir haben einen Eindruck bekommen. Also nicht nur Karten, sondern viel mehr als Karten und mit viel Haltung. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin. Sebastian Wolter, Dankeschön.
Gerne. Danke, dass ich hier sein konnte.
Ja, das ist ein ganz netter, gechillter Typ. Und ich sag mal, solche Leute braucht man, wenn es turbulent wird auf der Brücke.
Ja, und das Buch mit den Einschusslöchern, das ist eine sehr interessante Geschichte, hatte ich nie vorher gesehen. Das heißt, Wie Kriege enden, 100 Friedensfälle aus 100 Jahren Kriegsgeschichte. 100 Seiten für 15 Euro. Und das haben wir uns dann in Rostock im Buchladen gleich mal genauer angeguckt. Also ich wollte das unbedingt sehen, ob da wirklich ein Loch drin ist.
Ja, und da sind individuell geschossene oder reingebohrte Löcher drin. Also das ist schon wirklich ein Special Effekt. Da können sich die Farbschnittleute mal hinten anstellen, sag ich mal.
Ne? Ja, genau.
Ja, in Rostock, da waren wir mit unserer Show übrigens, Achtung, Premiere, in einem Einkaufszentrum. Und ich muss sagen, das war schon eine spezielle Erfahrung.
sehr spezielle Erfahrung. Vielleicht einmal kurz sagen, warum wir das gemacht haben. Wir überlegen uns ja immer besondere Locations für unsere Shows, also nicht immer nur ein Theater, wo ja sehr viele solcher Veranstaltungen sind, sondern auch mal dahin gehen, wo die Leute sind, zum Beispiel im Einkaufszentrum, einfach mal so ganz alltagsnah oder eben, wie wir es im DESI gemacht haben, in so einem ganz anderen Kontext. Unter Wissenschaftlern haben wir uns da ja quasi bewegt. Und im Einkaufszentrum, das war schon speziell, da hatten wir unseren Showauftritt über eine Rolltreppe, die nicht mehr fuhr, also man musste dann runtergehen, aber da gibt es auch ein sehr schönes Foto, wie wir beide so die Rolltreppe runterkommen und unten im auf so einer, ja, die Rollshow-Treppe, die nicht rollte, runterkommen. Und unten dann auf so einer Aktionsfläche da im Einkaufszentrum, da war dann die Veranstaltung.
Und wir hatten auch vorher zum Warming-up, als das Einkaufszentrum noch geöffnet war, haben wir dann so ein bisschen wie auf dem Hamburger Dom, Gewinne, so Quiz gespielt mit den Leuten, die auf der Balustrade drei Stockwerke über uns etwas irritiert uns anschauten. Das war eine schöne Begegnung.
Ja, sie wollten eigentlich shoppen, keine Ahnung, Drogerieartikel, Kleidung, was auch immer. Und dann waren wir da unten und sprachen über Bücher. Also es war sehr lustig. Wir sind da mit einigen Leuten ins Gespräch gekommen und wurden wahnsinnig nett betreut von den Leuten von der Thalia Buchhandlung, die das organisiert haben, zusammen mit der Center-Managerin Andrea. An dieser Stelle nochmal viele Grüße. Sehr nett mit euch. Genau übrigens wie in Neubrandenburg, da war es auch toll. Da waren wir auch sehr gerne im Theater Neubrandenburg.
Das älteste Theater Mecklenburg-Vorpommerns, wie ich gelernt habe, mit einem wunderschönen Deckengemälde, so ein bisschen Sixtinische Kapelle von Mecklenburg-Vorpommern mäßig. Und sehr schön, wir hatten Backstage auch sehr viel Spaß, denn Katharina durfte die Theaterklingel noch in der letzten Sekunde, also wirklich Sekunden vorm Auftritt, bedienen. Wie war das beim Knopfdrücken?
Das war herrlich. Also ich habe ja mal ein Praktikum im Theater gemacht, im Kulissenbau und bin da sehr viel auch hinter den Kulissen rumgegangen und hatte sofort wieder so ein Flashback. Das ist eine ganz besondere Stimmung, hinter der Bühne eines Theaters zu sein.
Und auch dann 5 Minuten bis zum Auftritt, 5 Minuten, genau.
Und dann so einen Knopf zu drücken, das war aufregend. Ja, da klingelte es dann im Publikum. Ich durfte nicht diese Durchsage machen, die kam tatsächlich schon vom Band, aber es war trotzdem sehr schön. Also das war eine tolle Veranstaltung da im Theater Neubrandenburg. Wir wollten auch daraus ein paar Highlights einspielen. Leider hat der Mitschnitt aus technischen Gründen nicht geklappt. Im Einkaufszentrum in Rostock konnten wir gar nicht mitschneiden, das ging da gar nicht. Und deswegen haben wir jetzt hier nur Eindrücke aus Greifswald dabei. Aber das steht jetzt sozusagen pass pro toto für unsere Mecklenburg-Vorpommern-Tour. Und da hatten wir natürlich auch einen Klassiker dabei. Ein Lieblingsbuch, das viele schon lange begleitet und auch uns begleitet das schon sehr lange. Aber das Buch hat es noch nie in eine Folge geschafft und das soll sich jetzt ändern.
Die All-Time-Favorites.
Der geheime Garten von Frances Hodgson Burnett. Wer kennt das Buch?
Einige, ja.
Ja, wer kennt die Autorin, also andere Bücher von der Autorin? Bestimmt kennen alle ein anderes Buch von der Autorin, Der kleine Lord.
Oh.
Als Film möglicherweise nur. Oder auch Sarah, die kleine Prinzessin, habe ich sehr gerne gelesen als Kind. In Geheimen Garten, das spielt 1911, geht es um Marys Eltern. Also es fängt relativ brutal an. Mary lebt mit ihren Eltern in Indien, also sie kommen aus England, leben aber in Indien und die Eltern sterben sehr schnell beide an Cholera. Mary kommt dann zu ihrem Onkel nach England, Mr. Craven, der hat ein Anwesen im Dartmoor und ist aber so ein Griesgram, weil er nämlich seine Frau verloren hat, die er sehr geliebt hat und seitdem ist mit ihm nicht mehr viel anzufangen und er ist natürlich auch nicht besonders nett zu Mary, aber er nimmt sie auf, weil Verwandte hilft ja nichts. Mary ist am Anfang auch eine ziemlich garstige Person, also auf den ersten, weiß ich jetzt nicht mehr wie vielen Seiten, aber einigen Seiten gibt es nicht so viel zum Liebhaben in dem Buch, aber das wird anders. Also Mary ist am Anfang ein bisschen garstig, unfreundlich, wurde auch vernachlässigt schon von ihren Eltern und jetzt von Mr. Craven eben auch. Sie ist ganz blass, dünn, ungesund, hat es aber natürlich auch nicht leicht im Leben, insofern kann man es ja verstehen. Der Onkel will nichts mit ihr zu tun haben und die Haushälterin, die sich eigentlich um sie kümmern soll, ist auch schrecklich. Irgendwann beschließt sie dann rauszugehen in den Garten von dem Anwesen, da gehört natürlich ein riesiger Garten dazu, und hört vom Gärtner die Geschichte vom geheimen Garten. Ein Garten, der angelegt wurde von Mr. Craven für seine geliebte Frau, Nach dem Tod der Frau wurde der aber zugesperrt, niemand darf mehr rein, Garten ist auch vernachlässigt. Und der Gärtner erzählt Mary nur davon, dass es diesen Garten gibt und sie sucht und sucht und sucht und findet schließlich die Tür zu diesem Garten, geht da durch, kommt da irgendwie, weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, hatte sie einen Schlüssel? Ja, sie hat einen Schlüssel. Auf jeden Fall kommt sie in diesen Garten und entdeckt sehr schnell ihre Leidenschaft für die Natur. Da sind wir wieder bei der Natur. Und sie findet einen Freund, Dicken, mit dem zusammen pflegt sie den Garten. Und das wird ihr ein und alles. Und die haben auch wirklich eine gute Zeit in diesem Garten und kümmern sich eben endlich mal wieder um die Pflanzen da. Und dann eines Nachts hört Mary Geräusche im Haus.
Da weint doch jemand.
Da weint doch jemand. Sie geht diesen Geräuschen nach und entdeckt schließlich ein Zimmer, was sie vorhin noch nicht gesehen hat. Und darin einen Jungen im Bett, Colin, der Sohn von Mr. Craven, angeblich todkrank, deswegen soll er keinen Kontakt zur Außenwelt haben und ist natürlich entsprechend verschroben. Der wurde da weggeschlossen, wie der Garten irgendwie, und keiner kümmert sich so richtig um ihn. Aber Mary ist so nett zu ihm und sie nehmen ihn dann mit im Rollstuhl erst in diesen geheimen Garten und er ist erfüllt von der Natur und wird auch nett dann. Alle werden nett in dem
alle
Buch.
Blühen ist es nicht schön? Auf.
Alle blühen auf. Ja. Die Leute blühen auf. Es ist einfach eine richtig schöne Geschichte. Es ist ein Kinderbuch ursprünglich auch. Und als wir, das ist schon eine Weile her, als wir nämlich nach Schwerte, glaube ich, gefahren sind, im NDR-Auto und wir wollten dieses Buch vorstellen und Daniel kannte es noch nicht und ich habe gesagt, Daniel, du musst es lesen, wir stellen es vor. Er hat es ein bisschen Last Minute gelesen auf dem Rücksitz im Auto. Und ich hörte immer nur von hinten, ach, das ist ja süß.
Ja.
Ach, das ist ja schön. Oh mein Gott, sehr rührend. Ach, ist das schön.
Ja, das ist ein ganz tolles Buch.
Das war ganz schön. Daniel live erlebt seine Kinderbücher nach, die er als Kind nicht gelesen hat.
Und der geheime Garten, und wir haben hier eine ganz besondere Ausgabe. Das ist ja, das sind die Schmuckausgaben von Koppenrath. Wir waren auch auf der Leipziger Buchmesse und das war auch so ein bisschen für uns wie Disneyland. Das war so schön, weil da werden Klassiker in besonderer Weise sinnlich aufgearbeitet. Also da sind nicht nur schön bebildert, sondern das ist auch so dreidimensional. Da kann man, hier sind so Vögel, die hier rausfallen oder Karten zum Beispiel. Das ist dann die Karte des
Gartens.
Des Gartens, das kann man hier so aufklappen, ist ohne es kaputt zu machen.
Ja. Ich kann es klappen.
Ja, genau.
Also und man das sieht es wirklich, ja auch hier.
Ist ganz schön. Also diese Koppenrath, wir hatten ja einmal diese Little Women-Geschichte, das war mir dann ein Ticken zu, also da hatten alle Eichhörnchen, rote Bäckchen irgendwie, das war nichts für mich. Aber
zu
so,
viel
aber
Aquarell
diesen,
für
ja. Aber dies hier ist wirklich so eine ganz schöne Erweiterung und da hat man wirklich eine schöne, hier gibt es so ein Pflanzkalender vom Garten und ganz viele Informationen. Es ist wirklich ein schöner Band von Koppenrath, der geheime Garten.
Ja, und das ist toll zu entdecken und das passt auch deswegen so gut zu unserem Podcast. Die sind natürlich relativ teuer, diese Bücher, aber es ist echt ein tolles Geschenk. Wir haben auch schon mal zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt vorgestellt. Super. Und auch dazu gesagt, dass in 80 Tagen um der Welt ist tatsächlich eine der wenigen sehr alten Geschichten, die Kinder oder Jugendliche heute noch begeistern können. Und vor allen Dingen, wenn die den eben so schön in so einer schönen Ausgabe verpackt sind. Und da haben wir hinterher sehr viel Feedback bekommen von Eltern oder Großeltern, die das verschenkt haben und Erfolg hatten damit. Die Kinder haben es gelesen und haben auch diese besondere Ausgabe sehr wertgeschätzt. Also das ist auch zum Vorlesen toll, weil man eben zusammen dann mit den Kindern diese kleinen Gimmicks da drin entdecken kann. Und da merken Kinder eben auch, Bücher können ja so viel sein. Ist nicht einfach nur Text, schwarzer Text auf weißem Grund, sondern das kann ja eben so viel mehr sein. Insofern auch noch eine Empfehlung von uns, auch Lieblingsbuch von vielen Hörern und Hörerinnen haben uns geschrieben, dass wir das doch endlich mal vorstellen sollen. Und jetzt landet es endlich auch mal in der Podcast-Folge, allerdings wieder im Sommer.
Ja, der geheime Garten. Wir haben wirklich viele Zuschriften zu diesem Buch bekommen über die Jahre. Und es kommt ja nichts weg bei uns. Jessica hat uns nämlich zum Beispiel geschrieben, Jessica, wenn du das jetzt hörst, wirst du dich vielleicht wundern, wie lange diese Mail her ist, aber du hattest damals geschrieben, ich liebe das Buch sehr, habe es als Kind geschenkt bekommen und oft mit Freude gelesen. Ich mag es gerne, wie Mary quasi mit der Natur aufblüht und ihre neu gewonnene Lebensfreude an ihren kränklichen Cousin, den Onkel und auch an die Leser weitergibt. Eigentlich ein perfektes Buch für den Frühling, stimmt. Nun ist es wieder im Sommer gelandet. Hilft ja nix.
Kinga schreibt, ich mag die Charaktere und die Stimmung insgesamt so gerne. Es ist märchenhaft, ohne kitschig zu sein. Also ein Kinderbuch, das mich auch als Erwachsene noch in den Bann zieht, schreibt Kinga. Der Geheime Garten von Frances Hodgson Burnett ist bei verschiedenen Verlagen erschienen und die Schmuckausgabe von Koppenrath gibt es leider nur noch antiquarisch. Aber die wäre es wert.
Die wäre es wert.
Das waren schöne Abende mit vielen Begegnungen in Neubrandenburg, in Greifswald und in Rostock. Und die Fahrt von Ort zu Ort, weißt du noch, durch blühende Rapsfelder, das Hotel da in Greifswald mit Blick auf die Ostsee, Träumchen.
Ja, wirklich. Es war auch eine tolle Jahreszeit. Die Rapsfelder, die haben nicht nur geblüht, die haben quasi neongelb geleuchtet vor so blauem Himmel. Es war ganz,
Show-Effekt.
Ganz toll. Absolut. Ja, natürlich schließt jede Show von uns mit einem Quiz ab und meistens, wenn wir die Möglichkeit eines Beamers und einer Leinwand haben, machen wir so verschiedene Arten von Bilderrätseln mit Büchern. Das können wir natürlich hier in der Folge nicht abbilden, deswegen machen wir es hier nochmal anders mit zwei neuen Quizfragen von jedem von uns.
Das Quiz.
Und Überraschung, die sind nicht von mir diesmal, sondern wir haben ein ganz herausragendes Geburtstagsgeschenk zum 5. Podcast-Geburtstag bekommen vom Online-Lesekreis, nämlich Quizfragen für jeden von uns in Briefumschlägen. Ich habe die zu mir mit nach Hause genommen und habe
erst mal gesichert. Ich merke schon.
Hier hast du Fragen an Jan und Fragen an Daniel.
Die hast du zum Glück nicht geöffnet. Verschlossene Umschläge, wenn ich das gewusst hätte.
Vielen Dank an den Online-Lesekreis. Das hat, also das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Und die Fragen sind wirklich schön. Das ist ja manchmal, sind die Fragen zu schwer.
Ja, die wir eingeschickt bekommen. Ja.
Und in diesem Fall finde ich das super. Und wir fangen mal an mit Litty Klick, Katharina. Mhm. Ich lege einfach mal los, okay?
Okay.
Litty Klick, also ihr muss gar keine Angst
ich
haben.
Ich muss keine
Nein.
Angst haben, okay.
Mhm. Ihr erstes veröffentlichtes Buch, also es ist eine Frau offensichtlich, mhm. ihr erstes veröffentlichtes Buch war ein 24-seitiger Gedichtband. Mhm. Wenn sie nicht gerade schrieb, war sie wohl ziemlich sportlich. Sie spielte Tennis, manchmal auch nackt und besaß mit ihrem Mann für fast 15 Jahre einen 18-Loch-Golfplatz.
Okay.
Sie versuchte ein paar ihrer Bücher unter dem Namen Mary Pollock zu veröffentlichen, doch es hagelte Beschwerden, weil die Leser und Leserinnen sie hinter dem Namen erkannten. Die nachfolgenden Auflagen erschienen nicht mehr unter Mary Pollock.
Oh Gott.
Ihre Bücher für Kinder und Jugendliche wurden in 90 Sprachen übersetzt und es wurden bereits mehr als 600 Millionen Exemplare verkauft. Sie wird zuverlässig bis ins 21. Jahrhundert als eine der beliebtesten Autorinnen aus dem Vereinten Königreich gewählt.
Es kann eigentlich nur Enid Blyton sein.
Und so ist es.
Aber auch. Ich wusste, ich hatte das Pseudonym verdrängt. Schlimm.
Siehst du, und am bekanntesten sind ihre Reihen Fünf Freunde, Honey und Nanny oder auch die Abenteuerserie.
Bei der Auflage war ich mir schon sicher, dass es Enid Blyton ist. Aber die anderen Informationen, also wow.
Interessant.
Interessant.
Also, ja, Chapeau, Kudos an den Online-Lesekreis. Ich bin ganz beglückt.
Wie viele kriegt denn da jeder von uns?
Also ich habe hier eins, ich habe ja in die anderen nicht reingeguckt. Das sind 1, 2, 3, 4... richtig mit Begründung und so. Also es ist ganz toll. 6, 7, 8, 9, 10, warte mal, 2, 4, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, so 10 ungefähr.
Also 10, das wäre ja eine sinnvolle Zahl.
Ja.
Also ich meine einfach
bei 10. 10. Aber 10 mal 3, die Arbeit auch.
Ja, toll, Wahnsinn. Mhm. Das ist super, wenn ich das vorher gewusst hätte. Wobei, ich habe auch zwei Quizfragen von Hörern dabei, die sie mir geschickt haben. Und die erste ist von Simone aus der Pfalz. Extra für dich. Simone war im Lutherhaus in Eisenach und hatte etwas Interessantes herausgefunden. Wie gesagt, vor allem für dich, Daniel, und für alle Bibelfreunde. Oh. Da gibt es nämlich eine Tafel, auf der sind alle Leute aufgelistet, die Martin Luther bei der Übersetzung der Bibel geholfen haben. Mhm. 9 Männer plus X, also bei 10 steht jüdische Gelehrte. Keine Ahnung, wie viele das waren. Und bei viertens steht ein Name, der Simone hat aufmerken lassen. Und zwar welcher?
Ist Justus Jonas.
Ah, du weißt es. Mist.
Leider. Oh Mann, ich habe schon geahnt, das ist. Oh Mann. Oh.
Ich hatte so schönes Multiple Choice. Emil Tischbein, Peter Pan oder Justus Jonas.
Ah, das ist ein schönes Multiple Choice. Ich dachte auch so, Justus Jonas, das war einer aus der Reformatorenriege. Und ich war mal in Wittenberg auf Spuren Martin Luthers da. Und in der Schlosskirche sieht man dann auch so ein Namensschild und so eine Büste mit Justus Jonas. Und dachte ich, kann nicht sein.
Ja, irre. Witzig, oder?
Ein Reformator.
Justus Jonas der Ältere, ein deutscher Jurist, Theologe und Reformator. Habe ich natürlich gleich gegoogelt und das Bild bei Wikipedia, muss sagen, sieht im Grunde genauso aus wie Luther. sahen die alle so aus, oder was?
Ja, wahrscheinlich war das auch so ein Schlaumeier dann damals.
Eat, Read, Sleep, der reformatorische Podcast.
Ja, genau. Also,
einen kleinen Exkurs.
Vielleicht schaffen wir ja mal einen Spin-off.
Vielen Dank auf jeden Fall, Simone, für die Frage. Auch wenn Daniel sie schon wusste.
Ich war so beglückt, dass ich meine Frage beantworten
kann. Du musst dir doch nicht leid tun, wenn du was weißt.
Katharina aus der Kategorie Nobelpreisträger.
Auch vom Online-Lesekreis.
Online-Lesekreis. Welcher Dramatiker wurde 1925 mit dem Nobelpreis für Literatur geehrt und hat auch 1939 einen Oscar bekommen?
Das weiß ich.
Wirklich?
Ja.
Sag.
George Bernard Shaw.
Das stimmt.
Ja.
Super.
Mein geheimes Nobelpreisträgerwissen.
Wissen, ja, genau. Mhm. Guck mal.
Ich habe auch noch eine weitere Quizfrage aus den Mails gefischt. Ich war irgendwie so leer mit Quizfragen. Deswegen habe ich die Mails durchsucht und eine gefunden von Patrick. Eigentlich für dich an mich zu richten, aber jeder ist sich selbst der Nächste. Lernt man ja in der Bibel.
Nee, das steht anders. Das erinnere ich anders, Katharina.
Ich musste einfach zugreifen.
Jeder ist sich selbst der Nächste, steht da in der Bibel.
Bei okay. Quizfragen.
Achso, okay.
Und
das ist auch eine apokryphe Schrift, die nicht in der Bibel aufgenommen ist. Ja, das ist das vergessene Buch der Bibel. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das 11. Gebot, genau.
Ja, für Quizfragen. Steht auch noch dabei. Also, Patricks Mail ist schon aus dem Dezember und da hatte Patrick sich gerade durch alle Folgen, Achtung, Wortwitz, gebinged wie Hildegard von Bingen.
Oh, da geht einiges.
Ja, und er schreibt, und ich dachte mir, ich schicke mal eine neue Quizfrage, mit der Katharinas Harry Potter Wissen auf den Prüfstand gestellt werden kann. Aber dachte ich mir, Daniel kennt Harry Potter inzwischen genauso gut wie ich. Außerdem hast du ja alle Filme gesehen und wir waren schon zusammen verkleidet auf dem Rathausmarkt zum Harry Potter Geburtstagshappening. Ich bin sicher, dass du die Antwort genauso wenig weißt, wie ich sie gewusst hätte.
Wirklich?
Ja. Ah, okay. Achtung, diese Frage beinhaltet, ich bin vorsichtig, seitdem ich einmal sehr böse Mails bekommen habe.
Wir haben ja einen Tod gespoilert, von dem wir dachten, der sei...
Dass er zum allgemeinen Wissen gehört inzwischen, ja. Aber dem ist anscheinend nicht so. Also diese Quizfrage spoilert etwas zum zweiten Band. Alle, die den noch nicht gelesen haben, bitte vorspulen. Folgende Frage. Lord Voldemort, der Böse aus den Harry Potter Büchern, heißt in der deutschen Version mit vollem Namen Tom Forlost Riddle. Im englischen Original heißt er Tom Marvolo Riddle. Wie lautet sein mittlerer Name in der französischen Übersetzung?
Er hätte auch Chinesisch fragen können. Gibt es da einen
Multiple Choice? Ja. Mhm. A. Elvis, B. Bono, C. Falco oder D. Sinatra?
Also Falco, Bono, Sinatra oder?
Elvis.
Kannst du nochmal das davor und danach? Also er heißt?
Tom Riddle. Weißt du, warum diese Namen in den unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Middle Names haben?
Nein. Weshalb sollen? Also.
Weil der Name, gebe ich einen kleinen Tipp hier an dieser Stelle, der Name ist ja ein Anagramm. Auf Deutsch Tom Forlost Riddle.
Und das, wenn man die Buchstaben neu durcheinander würfelt,
dann kommt
raus.
Raus im Englischen, I am Lord Voldemort kommt im Englischen raus. Im Deutschen ist Lord Voldemort. Und im Französischen, je suis.
Aha.
Voldemort.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, es ist ja, sag noch mal die drei.
Bono? Elvis, Bono, Falco, Sinatra. Patrick hat fieserweise vier genannt.
Jetzt muss man irgendwie diese
Buchstaben.
Ja, das ist
unmöglich.
Ich sage einfach Bono.
Okay, es ist Elvis. Bizarrerweise.
Der heißt Elvis?
Ja, und der heißt auch noch auf Französisch, ja, die haben sogar den letzten Namen Riddle übersetzt. Das ist im Deutschen heißt er ja Tom Forlost Riddle. Mhm. Das ist also geblieben. Und im Französischen heißt er Tom Elvis Jedusor. Also die Franzosen sind einfach komplett schmerzfrei.
Aber das ist ein Jedusor.
Jedusor, möglicherweise. Die Franzosen sind komplett schmerzfrei, was die Übersetzung angeht. Und ich habe mal, weißt du, erinnerst du dich, wir hatten noch mal eine Übersetzerin im Podcast, Lisa Kögeböhn. Die haben wir interviewt, war glaube ich in der Folge mit Jan. Und die habe ich extra nochmal angeschrieben und sie gefragt, ob man das heutzutage noch machen würde. Das ist ja 1998 in Deutschland erschienen. Das ist ja jetzt mehr als 25 Jahre her. Richtig.
Wir haben gerade die Mathe-Folge hinter uns, aber gezeitigt hat das keinen Erfolg. Nein, es sind ja, es ist etwas fast 30 Jahre her, genau.
Hm? Fast 30 Jahre her. Wir verstricken uns in Wirklichkeiten. Das müssen wir alles rausschneiden.
Nein.
Also, das ist ja jetzt fast 30 Jahre her. Und ich habe also Lisa gefragt, würde man das heutzutage auch noch so übersetzen? Oder würde man den einfach mit dem englischen Original Tom Marvolo Riddle lassen und auch das Anagramm auflösen in I am Lord Voldemort, ob man das lassen würde? Und sie meinte, sie glaubt auch, dass man es lassen würde, weil man früher viel mehr Namen übersetzt hat. Also die haben ja bei Carlsen, habe ich ja schon oft erzählt, wirklich überlegt, ob sie den Harald Töpfer nennen, den, die Hauptperson. Und das hat man früher viel häufiger gemacht. Also das ist natürlich jetzt besonders sophisticated für Kinder zu lesen, weil das I am, das weiß natürlich nicht jedes Kind, dass das Ich bin heißt und so. Man würde vielleicht einen Zusatz machen. Aber Lisa und ich, wir sind uns eigentlich einig, dass das würde man wahrscheinlich heutzutage nicht mehr übersetzen. Sondern
aber dann hätten wir keine schöne Quizfrage.
Hätten wir keine schöne Quizfrage gehabt. Und die Franzosen haben ja sogar Hogwarts übersetzt und die einzelnen Häuser. Das heißt ja alles anders da. Mhm. Ich sag's dir, die sind sehr nationalistisch, was das angeht. Ja, ein bisschen komplexe Quizfrage, aber sehr lustig. Und vielen Dank, Patrick. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich die jetzt einfach benutzt habe für Daniel. Ich war verzweifelt. Ja, es war Patrick, ein Akt der Verzweiflung.
Du musst mich um Verzeihung bitten, weil die ja eigentlich für mich gedacht war.
Ja, aber du hast ja jetzt 10 neue, aber jetzt nur noch 8 leider vom Online-Lesekreis.
Aber sehr schöne Fragen vom Online-Lesekreis. Vielen Dank.
Das könnte vielleicht Schule machen. Daniel hat ja im September Geburtstag. Da könnte dir vielleicht ein anderer Lesekreis ihm noch mal so ein nettes Päckchen schenken.
Ich so. Sage nicht nein, also du hast keinen Widerspruch.
Diese Folge mussten wir, wie gesagt, wegen der Urlaubszeit ein bisschen vorproduzieren. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch keine Bestseller-Auslosung. Es gilt der ausgeloste Bestseller aus der vorigen Folge und das ist Wir kommen zurecht von Annika Büsing. Dafür habt ihr also immer noch ausreichend Zeit zu lesen. Macht das gerne und schreibt uns, wie ihr den findet, an eatreadsleep@ndr.de. Und die nächste Folge gibt es wieder ganz regulär in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss.
Bis dann, tschüss. Doch ein Stückchen von der wunderbaren Sachertorte, die wirklich, hättest du nichts gesagt, hätte ich gar nichts gemerkt.
Hättest du nichts gemerkt? Nee, man soll ja auch nicht seine Sachen, man soll das ja auch nicht so selber so runter machen. Aber es war einfach so desaströs gestern Abend. Ich schwöre dir, ich stand bis 23:30 in der Küche und habe darauf gewartet, dass dieses Zeug hart wird. Zwischendurch immer irgendwas anderes gemacht und dann nochmal geguckt, ist jetzt hart. Und dann bin ich irgendwann entnervt ins Bett gegangen und habe noch eine Thomas Mann-Doku geguckt.
Da bist du nur runtergekommen. Erinnert mich an meine Zimtstern-Apokalypse.
Oh Gott, ja.
Das ist immer schon, weil der Teig, ja, das ist auch die ganze Küche an den Händen, an allen Körperteilen, Zimtsternteig und der wird einfach nicht fest.
Nein. Ja. Passend zu unserer Folge mit Highlights unserer Shows in Mecklenburg-Vorpommern haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr nämlich wissen wollt, was in diesem Bundesland im Norden gerade wichtig ist, dann solltet ihr euch den Podcast MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern, mal anhören.
Da werden jede Woche Themen aus Mecklenburg-Vorpommern oder der deutsch-polnischen Grenzregion beleuchtet, die viele Menschen interessieren und die auch bundesweit relevant sind. Vom LNG-Terminal bis Pflegefamilien, von Grenzkontrollen bis zum Weltkulturerbe Schwerin.
Ja, das ist natürlich was für alle, die da leben, aber vielleicht auch für Menschen, die da gerne mal Urlaub machen. Man erfährt einfach ein bisschen mehr über das Bundesland. Kompakt, informativ und unterhaltsam. MV im Fokus. Den Link zu diesem Podcast kriegt ihr bei uns in den Shownotes.